Und wir kommen zum Richter. Und zwar, wir haben das letzte Mal von Kapitel 13, die ersten 5 Verse, betrachtet, wo man sagt, was ein Nazirer ist. Wir kommen jetzt weiter, ich lese dann von 6, praktisch die Begebenheit zu Ende bis 25. Da kam das Weib und sagte zu ihrem Mann und sprach, es kam ein Mann Gottes zu mir und seine Gestalt war wie die Gestalt eines Engels Gottes. Sehr schrecklich, so dass ich ihn nicht fragte, woher er komme, und er sagte mir nicht, wie er hieße und wie er heiße. Da sprach zu mir, siehe, du wirst empfangen und einen Sohn gebären, so trink nun weder Wein noch starkes Getränk und iss nichts Unreines, denn der Knabe soll ein Nazirer Gottes sein von Mutterleibe an bis zum Tage seines Todes. Da bat Manoach den Herrn und sprach, ach, mein Herr, lass doch den Mann Gottes, den du gesandt hast, wieder zu uns kommen, damit er uns lehre, was wir mit dem Knaben tun müssen, der geboren werden soll. Und Gott erhörte die Stimme Manoachs, und der Engel Gottes kam wieder zum Weibe. Sie saß auf dem Felde, und ihr Mann Manoach war nicht bei ihr. Da lief das Weib eilends und sagte es ihrem Manne an und sprach zu ihm, siehe, der Mann ist mir erschienen, welcher an jenem Tage zu mir kam. Manoach machte sich auf und ging seinem Weibe nach und kam zu dem Mann und sprach zu ihm, bist du der Mann, der mit dem Weibe geredet hat? Er sprach, ja, ich bin's. Und Manoach sprach, wenn nun dein Wort eintrifft, was soll die Ordnung für den Knaben und welches sein Werk sein? Der Engel des Herrn sprach zu Manoach, vor allem, was ich dem Weibe gesagt habe, soll sie sich enthalten. Sie soll nicht essen, was vom Weinstock kommt, und soll weder Wein noch starkes Getränk trinken und nichts Unreines essen. Und alles, was ich dir geboten habe, soll sie halten. Manoach sprach zum Engel des Herrn, lass dich doch von uns aufhalten, so wollen wir dir ein Ziegenböcklein zurichten. Aber der Engel des Herrn antwortete Manoach, wenn du mir gleich hier behieltest, so würde ich doch nicht von deinem Brot essen. Willst du aber ein Brandopfer darbringen, so sollst du es dem Herrn opfern. Manoach wusste nämlich nicht, dass es der Engel des Herrn war. Und Manoach sprach zum Engel des Herrn, wie heißt du? Denn wenn dein Wort eintrifft, so wollen wir dich ehren. Aber der Engel des Herrn sprach zu ihm, warum fragst du nach meinem Namen? Er ist ja wunderbar. Dann nahm Manoach das Ziegenböcklein und das Speisopfer und opferte es dem Herrn auf dem Felsen. Und er tat ein Wunder. Manoach aber und sein Weib sahen zu. Denn als die Flamme vom Altar in den Himmel stieg, fuhr der Engel des Herrn in der Flamme des Altars hinauf. Als Manoach und sein Weib solches sahen, fielen sie auf ihr Angesicht zur Erde. Und der Engel des Herrn erschien Manoach und seinem Weibe nicht mehr. Da erkannte Manoach, dass es der Engel des Herrn war. Und Manoach sprach zu seinem Weibe, wir müssen sicherlich sterben, weil wir Gott gesehen haben. Aber sein Weib antwortete ihm, wenn der Herr Lust hätte, uns zu töten, so hätte er das Brandopfer und das Speisopfer nicht von unseren Händen angenommen. Er hätte uns auch weder solches alles gezeigt, noch uns jetzt solches hören lassen. Das Weib gebar einen Sohn und hieß ihn Simson. Und der Knabe nahm zu und der Herr segnete ihn und der Geist des Herrn fing an, ihn zu treiben im Lager Dan zwischen Zorea und Eshtaol. Wir haben hier letztendlich etwas, wir haben es ja schon mal studiert, aber ich denke, es ist so ein wichtiger Punkt. Und einmal, gerade in Bezug auf die Person Jesu, auf die Person Gottes, auf die Person des Vaters, das sagt Paulus, das ist eine Schande bei den Gläubigen, aber sie haben im Prinzip vom Wichtigsten keine Erkenntnis. Und zwar ist einfach ein Drama auch in der Christenheit, dass man keine Gotteserkenntnis hat, dass man Gott in der Tiefe nicht versteht. Das ist jetzt hier wieder so ein Text, wo wir wieder auf den Engel des Herrn stoßen. Ich möchte ihn nochmals behandeln, weil es mir einfach wichtig ist, auch ein bisschen vom Hintergrund her aufzuzeigen, was hier einfach Tatsache ist. Hier, wir haben ja das letzte Mal Simson bereits betrachtet als Nazirer, der hier ein Gottgeweihter war. Und jetzt kommt das Interessante, hier offenbart sich der Herr, und zwar der Herr ist hier groß geschrieben, das heißt, Jahwe, der Gott des Alten Testamentes, offenbart sich, und zwar in der Person des Engels des Herrn. Und ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Selbst Luther hat es gewusst, das hat mich gewundert. Also selbst in den klassischen alten, ich sag's mal, Evangeliumschiene war es bekannt, dass der Engel des Herrn der Herr Jesus ist, im Alten Testament.
Und möchte das jetzt doch nochmals betrachten von diesem Engel. Das andere spielt eine große Rolle. Engel ist übrigens ein Wort, das sehr schwierig ist. Und zwar, Engel heißt zum Beispiel im Neuen Testament in der Regel, das Engelus heißt eigentlich nichts anderes wie Bote. Luther hat einen Engel draus gemacht bei seiner Übersetzung. Das ist verdeutscht. Wahrscheinlich das Wort Engelus ist Engel. Aber in Wirklichkeit, wenn man es übersetzt, heißt es nur Bote. Engel ist nur ein Bote. Also wenn man jetzt Engel hört, dann denkt man, das ist ein Engelwesen. Sagt es aber überhaupt nicht, das Wort. So, das Wort heißt einfach normalerweise, zumindest im Neuen Testament, Bote. Und wenn du hier den Engel des Herrn hast, dann ist hier ein Bote. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Wenn wir mal uns das angucken, Richter 13, Vers 9, ein ganz entscheidender Punkt. Praktisch, da wird gebetet. Manoach ruft Yahweh, Gott Israels, an und betet. Und er bittet ihn, dass er ihm jemand sendet. Und jetzt kommt das Entscheidende. Und Gott erhörte die Stimme Manoachs und der Engel Gottes kam wieder zum Weibe. Jetzt haben wir hier wieder bereits den Grundgedanke, der das ganze Alte Testament und das ganze Neue Testament durchzieht. Und ich möchte es nochmals betonen. Einfach, dass hier gar keine falsche Idee aufkommt. Man hat solche Gottesbilder, auch die Kinderbibeln. Der Großteil gehört hier weg, muss man einfach einmal sagen, weil es einfach menschliche Vorstellung ist. Der lebendige Gott, das lehrt die Bibel eindeutig, wohnt im Lichte, das unzugänglich ist. Das steht im 1. Timotheus 6. Die Bibel sagt, Gott hüllt sich in Licht wie ein Gewand. Er ist vollständig unzugänglich für uns Menschen. Gott wohnt auch nicht im Himmel. Das lehrt die Bibel nicht, sondern im Himmel, das ist was ganz anderes. Der Himmel ist wie ein Thronsaal. Der Himmel ist laut Bibel nicht rein. Er ist nicht der letzte Aufenthaltsort Gottes. Gott kommt in den Himmel und ist teilweise im Himmel. Aber einmal selbst Salomo wusste, aller Himmel können dich nicht fassen. Das heißt, Gott wohnt selber nicht im Himmel. Er hält sich dort zeitweise auf. Er wohnt in Wirklichkeit im unzugänglichen Licht. Und das ist eigentlich das, wenn man es ganz genau nimmt, was wir unter Himmel verstehen, dieses unzugängliche Licht. Aber das, was wir mit Himmel bezeichnen, ist biblisch betrachtet letztendlich ein Aufenthaltsort, wo sogar, wenn man das Alte Testament liest, bei Hiob der Teufel Zugang hat. Hochinteressant. Aber der lebendige Gott wohnt im unzugänglichen Licht, ist für die Menschen vollständig unantastbar. Jetzt kommt immer der gleiche Gedanke, der die ganze Bibel, Altes und Neues Testament durchzieht. Gott offenbart sich, er muss sich offenbaren, der Mensch hat keine Möglichkeit, zu Gott zu gelangen. Gagarin hat ja, als er die Erde umrundet hat, im ersten Sputnik, hat er gesagt, ich habe ihn nicht gesehen oben. Was für ein Narr. Gott wohnt im unzugänglichen Licht, der ist ja ein bisschen da oben gewesen, das ist ja nichts im Vergleich zum Universum. Aber Gott wohnt auch nicht im Universum, Gott wohnt letztendlich im unzugänglichen Licht, das ist eine Dimension, die wir nicht verstehen, wir sind dreidimensional. Kann kein Mensch hinkommen. Und aus dem Grund geschieht die Offenbarung Gottes immer gleich. Das heißt, Gott muss sich aus diesem Licht heraus offenbaren. Jetzt kann sich aber Gott selber nicht offenbaren, wenn er in seiner Lichtherrlichkeit in die Sündenatur der Menschen kommen würde, würden sie alle sterben, würden in die Hölle fahren, dann wird das Chaos passieren. Wenn man diesem dreimal heiligen Gott begegnen würde, aus dem Licht heraus, in unserer Sündhaftigkeit werden wir erledigt. Aus dem Grund macht Gott etwas anderes. Und das ist jetzt auch hier, was durch den Engel des Herrn geschieht. Das heißt, Gott sendet jemand. Und er sendet jemand in der Regel in Menschengestalt oder hier in der Gestalt eines Engels, eines Boten. Das heißt, er geht auf die Ebene der Menschen und sendet jemand, um einem Menschen letztendlich begegnen zu können. Wir haben hier einfach die Tatsache, er schickt hier den Engel des Herrn, er schickt hier der Herr Jesus. Und das ist auch das, was nachher wesensmäßig geschieht. Es geschieht in der Bibel mehrmalig im Alten Testament, wo der Herr Jesus einfach erscheint. Das ist eine Christophanie, eine Gotteserscheinung, wo der Herr Jesus einfach als der Engel des Herrn, ich sag's einmal, der Heerscharenführer, der Engel erscheint. Aber dann die wirkliche Fleischwerdung, das ist dann ein zweiter Schritt. 1. Timotheus 3, 16. Anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Gott ist geoffenbart im Fleisch. Das heißt, Gott schickt seinen Sohn Er selber ist eure Lichtherrlichkeit. Es muss uns nochmals klar sein. Man hat hier so Märchen, wo man sagt, Gott wird wie ein Mensch, wie zum Beispiel Ameise. Wenn ein Mensch mit der Ameise reden wollte, müsste er Ameise werden. Das ist also Unsinn. Der Jesus wird Mensch aus einem völlig anderen Grund, und zwar aus dem Grund, weil eine Brücke geschaffen werden musste zwischen dieser Lichtswelt und dieser Finsterniswelt. Und die Bibel beginnt ja, wenn ihr 1. Mose lest, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und dann heißt, der Geist Gottes schwebte über dieser Finsternis. Da war Finsternis von der ersten Minute an. Das heißt, Gott ist Licht und die Welt ist Finsternis, und da gibt es keine Gemeinsamkeit. Das ist eine riesige Kluft, um die zu überbrücken. Geht Gott immer gleich vor, er sendet seinen Sohn. Er schickt seinen Sohn. Und das ist auch der Grund, warum der Herr Jesus seine göttliche Gestalt, wie es in Philipper, wir sehen das nachher, Philipperbrief heißt, niederlegen musste. Er hätte mit dieser göttlichen Lichtgestalt nicht zu uns kommen können. Das wäre unser Ende gewesen. Und hier sieht man einfach, Gott sendet jemand. Vers 17 bis 19, dort sieht man, dass diese Offenbarung des Sohnes Gottes im Alten Testament noch verborgen war. Und zwar, das ist hier, die begreifen etwas. Das ist eigentlich hochinteressant. Diese einfachen Leute, die begreifen etwas. Sie fragen ihn, wie heißt du? Also die merken instinktiv, dass der Name dieses Bote Gottes, dass da ein Geheimnis dahinter ist. Die fragen ihn, wie heißt du? Und jetzt kommt die Antwort von Jesus. Er sagt ganz einfach, warum fragst du nach meinem Namen? Er ist ja wunderbar. Das ist dieser Name über alle Namen. Der Name, der dann geoffenbart wurde im Neuen Testament, der Name Jesus. Aber da war hier noch ein Geheimnis. Warum? Weil er noch nicht Fleisch geworden war. Was er bisher erscheint, sind Gottes Erscheinungen, sogenannte Christophanien, Christuserscheinungen im Alten Testament, in der Gestalt des Engels des Herrn. Und in dem Moment, wie er Fleisch wird, wie er wirklich ein Mensch wird, dann kommt auch der Name Jesus. Aber hier war es noch ein Geheimnis, vollkommen verdeckt, dieser wunderbare Name. Wenn man Apostelgeschichte 4,12 sieht, die Bibel sagt, in keinem anderen Namen ist Heil. Man muss den Namen des Herrn anrufen, dann wird man gerettet. Man sieht hier, wie Gott die ganze Rettung an die Person Jesu bindet allein. Und was auch jetzt interessant ist, wenn man hier Vers 19 sieht, da passiert dann etwas. Da nahm Manoach das Ziegenböcklein und das Speisopfer und opferte es dem Herrn auf dem Felsen, und er tat ein Wunder. Und zwar dieser Engel. Und zwar, man sieht hier in dem Moment, wie Gott sich offenbart aus der Lichtswelt, wie er zu den Menschen kommt, passieren entscheidende Dinge. Dieser Bote Gottes, der erscheint ihrer Gestalt, dass die Menschen nicht sterben müssen, wenn sie ihn sehen. Würde der Vater selber kommen, ist seine Lichtgestalt, oder wenn der Herr Jesus als Sohn Gottes, seine Lichtgestalt, die mit dem Vater völlig identisch war, sagt Philipperbrief, nicht abgelegt hätte, dann wären alle gestorben, sofort. Da wäre nichts gewesen, die wären tot umgefallen. Aber er kommt ihre Gestalt, dass wir es aushalten können, und er bringt ein Opfer. Man sieht sofort, der ursprüngliche und der tiefste Sinn der Offenbarung Jesu ist, ein Opfer zu bringen. Und er bringt das Opfer auf dem Felsen. Wir wissen aus dem 1. Korintherbrief, dass der Fels Christus war. 1. Korinther 10. Der Fels, der ihnen folgte, war Christus. Er bringt auf dem Felsen Opfer. Das heißt, da zeigt die Bibel an, dass dieser Bote, dieser, ich sag mal, Gottgesandte, ein Opfer bringen wird. Und wenn wir jetzt Hebräer 10, 10 und 14 lesen, dann sehen wir, der ganze Sinn der Menschwerdung und der Fleischwerdung Jesu war das Opfer. In diesem Willen sind wir geheiligt durch die Aufopferung des Leibes Jesu Christi eins für allemal. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die, welche geheiligt werden, für immer vollendet. Wenn wir jetzt weitergehen, 13,22. Manoach sprach zu seinem Weib, wir müssen sicherlich sterben, weil wir Gott gesehen haben. Das ist das, was in Johannes 14, Vers 9 steht. Jesus sagt praktisch, wer mich sieht, sieht den Vater. Er hat im Himmel oder in dieser Lichtswelt, jetzt sage ich auch schon Himmel, also in dieser Lichtswelt, in dieser unzugänglichen Lichtswelt, hat er die gleiche Gestalt wie der Vater. Und letztendlich, in dem Moment, wie er sich offenbart und ein Mensch wird, dann wäre es so, wie wenn der Vater im Himmel Mensch geworden wäre, nur ist der Sohn. Und in dem Moment Das müssen wir ganz nüchtern sehen. Wer der Sohn sieht, sieht der Vater. Die Bibel geht sogar so weit, dass der Herr Jesus das Angesicht Gottes ist. Also wer Jesus sieht, sieht ganz genau, vor allem vom Wesen, vom Charakter, von seinem Sein her in die Evangelie, wie der Vater im Himmel, der immer unsichtbar ist und immer unsichtbar bleiben wird. Man hat ja die kindliche Vorstellung, dass du irgendwann dann im Himmel wirst du Gott sehen. Also ich bin mal gespannt, wann wir sehen werden. Wäre ich gespannt. Ich glaube nicht, dass Gott letztendlich sein Wesen verändert wegen uns. Sondern was wieder der strahlende Mittelpunkt sein wird, wird der Sohn sein. Das ist überhaupt keine Frage. Wie das alles ist, das wissen wir nicht. Die Bibel beschreibt es mit unseren schwachen Worten. Aber eines ist klar. Hier, die Bibel sagt, wer Jesus sieht, sieht den Vater. Und das ist das, was der alte Pastor Busch immer betont hat. Er sagt, wir wissen von Gott absolut gar nichts. Wäre Jesus nicht gekommen, wissen wir von Gott gar nichts. Aus dem Grund ist alle Religion, wo die Menschen versuchen, Gott zu finden, ein jämmerliches Bemühen, in die Transzendenz vorzudringen. Und sie dringen in die Transzendenz vor und dahinter ist immer das Gleiche, der Teufel. Das ist der Grund, warum jede Religion vom Teufel ist. Und nur die Offenbarung Gottes in Christus Jesus ist der Weg zu Gott und alles andere, was drumherum geht, ist satanisch. Das ist eine Regel und eine Ausnahme. Das wird der Kampf der Endzeit sein, wenn sie uns weismachen wollen, dass es halt alles ein Gott ist. Es offenbart sich doch bloß ein Gott. Und dann, wenn man das einmal sieht, möchte ich einfach betonen, dieser Gott, der in der Bibel geoffenbart wurde, hat ein entscheidendes Merkmal. Der hat einen einzigen eingeborenen Sohn und dieser Sohn heißt Jesus Christus und hat sich als Mensch geoffenbart. Und nur das ist der lebendige Gott und jeder andere Gott, der in dieser Welt geoffenbart wird, ist letztendlich nichts anderes wie ein Blendwerk des Teufels. Das muss man einfach so deutlich sagen. Und der Jesus, der zeigt es auch, zum Beispiel, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt kommen ja die Theorien. Ja, was ist jetzt mit dem Herr Jesus? Ist er erst Sohn Gottes geworden? Da gibt es dann die Theorie bei seiner menschlichen Geburt. Dann gibt es die zweite Theorie, dass er erst zum Sohn Gottes geworden ist bei der Taufe, als der Heilige Geist über ihn kam. Da gibt es die wildeste Theorie. Aber da ist eine ganz einfache Aussage in Johannes 8, Vers 58, wenn man nochmal den Engel des Herrn ansieht. Ich möchte es einfach einschieben, weil es mir wichtig ist. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham ward, bin ich. Dieses Ego Eimi, dieses Ich Bin, das ist nichts anderes wie aus dem 2. Mose 3, Vers 14, wo der lebendige Gott sich offenbart und sagt, Ich Bin, der Ich Bin. Das ist der gleiche Ausdruck im Griechischen. Dieser Ich Bin. Das heißt, er zeigt hier, ehe Abraham ward, war der Herr Jesus. Das heißt, er ist präexistent. Er war schon bevor er Mensch geworden ist, hier auf dieser Erde, war er als Sohn Gottes in der Gestalt Gottes im Himmel beim Vater. Schon mal ein ganz entscheidender Punkt. Johannes 17, Vers 5. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Bevor überhaupt irgendetwas geschaffen wurde, ist der Sohn geboren und war im Himmel. Und er war dort beim Vater in Herrlichkeit. Das ist einfach eine Realität. Das müssen wir nüchtern sehen. Er war präexistent. Er war vorher gegenwärtig in Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit, das beschreibt nämlich der Philipperbrief, diese Herrlichkeit, diese Gestalt, er hatte die gleiche Gestalt, die gleiche Lichtgestalt wie der Vater, die hat er niedergelegt, als er Mensch wurde. Philipper 2, 5. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war, welcher, da er sich in Gottes Gestalt befand, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott völlig gleich zu sein, sondern sich selbst entäußerte, die Gestalt eines Knechtes annahm und den Menschen ähnlich wurde. Das heißt, er war in der völlig deckungsgleichen Gestalt wie der Vater, war Gott völlig gleich. Und da war Herrlichkeit. Und das alles hat er niedergelegt, um Mensch zu werden. Nochmal eine Szene, Sprüche 8, 22, wo auch nochmal diese Präexistenz deutlich aufgezeigt wird. Der Herr besaß mich am Anfang seiner Wege, ehe er etwas machte. Wieder der gleiche Gedanke, bevor geschaffen wurde. Vor der Schöpfung war das. Ich war eingesetzt von Ewigkeit her. Eine ganz wörtliche Übersetzung sagt, von Äon an bin ich dran geopfert. Das heißt, da kommt wieder dieser Gedanke des Opfers außerhalb von Zeit und Raum. Also er war praktisch als Opfer praktisch vorhergesehen. Vers 29, zweiter Teil. Als er den Grund der Erde legte, da stand ich ihm als Werkmeister zur Seite und zu seinem Entzücken Tag für Tag und spielte vor seinem Angesicht alle Zeit. Das heißt, er war präexistent, er war beim Vater. Das sind Szenen der Ewigkeit. Wenn ihr das in Ruhe studieren wollt, lest einfach mal schön durch das ganze Sprüche 8. Dann seht ihr, wie der Herr Jesus war, bevor er Mensch war. Wie er beim Vater war, wie die Herrlichkeit im Himmel war. Der Herr Jesus ist auch nicht eine Erscheinungsform des Vaters. Dieser Unsinn, man nennt es in der Theologie des Sabellianismus. Da war immer ein Kirchenmann, der hat Sabellius geheißen. Der hat gesagt, Gott ist eins und offenbart sich in drei Schauspielerrollen. Das ist Unsinn. Sondern die Bibel sagt ganz klar, der allein wahre Gott ist ein unzugängliches Licht. Und aus diesem unzugänglichen Licht offenbart er sich durch eine zweite Person, durch seinen Sohn. Das ist überhaupt keine Frage. Das ist keine Schauspielerrolle. Jesus ist nicht der Vater. Und der Vater ist nicht Jesus. Sondern der Vater ist der Vater der Bibel, ist der Vater Jesu Christi. Und der Herr Jesus ist der Sohn Gottes. Der einzig geborene Sohn Gottes. Und darum heißt es im Johannesevangelium, Kapitel 1, 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden. Und ohne dasselbe ist auch nichts eins entstanden, was entstanden ist. Das heißt, er war das Wort. Das wissen wir ja. Und er war, man kann jetzt einsetzen und kann sagen, im Anfang war Jesus. Und Jesus war bei Gott und Jesus war Gott. So kannst du genauso lesen, wie Jesus ist das Wort. Und da sieht man, er war präexistent. Und weil er präexistent war, weil er vorher schon war, und weil er das von Gott verordnete, ich sag's einmal, oder der von Gott verordnete Mittler ist, der Einzige, der sich den Menschen nahe darf aus dieser Himmelswelt, aus dieser Lichtswelt, aus dem Grund erscheint er hier auch als Engel des Herrn. Und darum erscheint er im Alten Testament immer wieder als Engel des Herrn. Und wenn man den Engel des Herrn letztendlich studiert, dann begreift man ganz genau, was die Erlösung ist. Dann sieht man, was Gott eigentlich wollte. In Micha 5, Vers 1, das haben wir jetzt berichtigt, da haben sie in der ursprünglichen Schlacht ist das richtig, und das haben sie geändert bei der ersten Revision 1951. Dort heißt es, und du Bethlehem Ephrata, du bist zwar klein, um unter den Hauptorten Judas zu sein. Da kommt also die Offenbarung Jesu in Bethlehem. Aber aus dir soll mir hervorgehen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Ursprung von Anfang, von Ewigkeit her gewesen ist. Und da steht nicht Ursprung. Das Wort, das hier steht, steht in der Mehrzahl und meint hervorgehen. Also wenn ich das sinngemäß übersetze, dann müsste ich übersetzen, dessen mehrmaliges Hervorgehen. Um die Mehrzahl anzuzeigen. Das heißt, er ist immer wieder, der in der Ewigkeit schon gegenwärtig war, er ist immer wieder aus dieser Lichtwelt hervorgegangen, ist immer wieder gekommen. Zum Beispiel in den ersten vier Versen der Bibel ist er auch da. Gott spricht, dann ist Jesus da. Wenn Gott spricht, ist Jesus da. Und dann kommt er als der Engel des Herrn. Er kommt dann in sogenannte Christuserscheinungen. Der Malach Jahwe, der Engel des Herrn, er erscheint dann. Um sich den Menschen zu offenbaren. Wenn man jetzt gerade die 2. Mose-Stelle reingeht, Kapitel 3, das ist ja die große Offenbarung des Volkes Israel, als sie gerettet werden, als sie aus Ägypten befreit werden. 2. Mose 3, Vers 2 bis 6. Und der Engel des Herrn erschien ihnen in einer Feuerflamme. Einfach, wenn er Bibel studiert, geht einfach hin und kennzeichnet das Wort Engel des Herrn, dass er sofort sieht, hier ist Jesus gemeint. Also der Engel des Herrn erscheint ihm in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und da hast du schon die ganze Offenbarung Jesu Christi. Der Engel des Herrn, das heißt Jesus, erscheint in einer Feuerflamme, im Gericht. Golgatha war eine Gerichtshandlung. Und im Dornbusch, im Fluch beladene Menschengeschlecht. Das heißt, er wird Mensch, er kommt in den Fluch und trägt das Feuer des Gerichts, nämlich letztendlich die Strafe über die Sünde. Das ist schon die volle Offenbarung Gottes. Und dann heißt es, und als er sich umsah, sieh, da brannte der Dornbusch im Feuer und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Da sprach Mose, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung besehen, warum der Dornbusch nicht brennt. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu sehen, rief ihm Gott. Also im Busch ist der Engel des Herrn und das ruft ihm aber Gott. Du siehst, dass sich auch der Vater im Himmel im Alten Testament in der Regel nur durch Jesus geoffenbart hat. Es gibt auch keine Offenbarung im Alten Testament vom Vater allein, sondern immer über Jesus. Der Vater ist immer in diesem unzugänglichen Licht und er schickt Jesus. Aber wenn Gott sich offenbart, wenn er redet, wenn er handelt, wenn er sichtbar wird, dann ist immer Jesus da, nie der Vater. Das ist einfach Realität. Gott hat sich nie anders offenbart und wird sich nie anders offenbaren als durch Jesus Christus. Darum geht ja der Kampf auch in der Welt und in der Theologie und überall der Kampf, wo der Teufel ergreift, geht ja immer um die Person Jesu. An ihm scheidet sich die Geister, weil er die einzige Offenbarung Gottes ist. Da rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch und sprach, Mose, Mose. Und jetzt erklärt er und sagt, hier ist heiliges Land. Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und wenn du das übersetzt, Abraham, Isaak, Jakob, ist relativ einfach. Abraham, der Vater des Glaubens. Isaak, der durch ein stellvertretendes Opfer gerettet wird. Jakob, der Sünder. Da hast du ganz genau die Rolle vom Engel des Herrn. Das ist dieser Gott, der seinen Sohn sendet, um uns durch Glaube über ein stellvertretendes Opfer als Sünder zu retten. Das ist ein ganz perfekter Erlösungsplan. Er ist die Offenbarung Gottes. Er kommt in den Fluch, letztendlich, ins Fleisch, um uns zu erlösen. Das siehst du immer, wenn der Engel des Herrn kommt, sind die Gedanken da. Wir haben ja schon beim Richter schon mal studiert. Ich möchte es trotzdem nochmals aufschlagen. Richter 6, Vers 11 bis 14. Das ist die erste Erscheinung bei Gideon. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich. Und da sieht man, der macht genau das gleiche wie der Herr Jesus. Von Herr Jesus heißt es ja, er ging als Hohepriester hin und setzte sich. Das heißt, da hast du jetzt wieder in der Bildersprache der Bibel die Tatsache, dass der Engel des Herrn, der Herr Jesus, sich setzt. Das ist das Es ist vollbracht. Er setzt sich. Wenn er sein Opfer gebracht hat, ist von der Erlösung her nichts mehr zu tun. Der Mensch muss nur noch reagieren. Man braucht nichts mehr tun. Das Opfer ist vollkommen. Das ist hier eindeutig. Und wenn man dann jetzt in der Tiefe das nochmal anguckt, er sagt hier letztendlich in Vers 22, weh mein Herr, Herr, habe ich also den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Aber der Engel des Herrn, aber der Herr sprach zu mir, Friede sei mit dir. Er hat den Engel des Herrn gesehen und die Bibel sagt, er hat Yahweh gesehen. Wenn du den Engel des Herrn siehst, dann siehst du den Gott des Alten Testamentes. Aber du siehst nicht den Vater, du siehst den Sohn. Weil Gott sich ja im Alten Testament nur durch den Sohn offenbart. Das ist ein Gedanke, wo man sich zuerst daran gewöhnen muss. Viele haben ja so theologische Systeme aufgestellt, haben gesagt, immer praktisch, wenn Yahweh steht, ist der Vater, wenn Elohim steht, ist der Sohn und rumdreht. Das ist alles Unsinn. Die Bibel ist, Entschuldigung, ist einfach so drin, ich sage, es sind Versuche der Menschen. Es ist absolut klar, der Vater im Himmel offenbart sich gar nicht. Er offenbart sich nur durch Jesus. Das ist einfach eine Realität. Wenn der lebendige Gott sich in seiner Herrlichkeit, in seinem Licht offenbaren würde, wird alle tot sein. Alle. Warum sagt er einmal, mich kann niemand sehen. Wenn man mich sieht, wird alle sterben. Und trotzdem sehen sie ihn und sterben nicht. Sagt man Widerspruch. Das ist kein Widerspruch. Das ist immer Jesus. Und da siehst du die Gnade Gottes, dass der Vater im Himmel überhaupt jemand schickt, letztendlich, mit dem wir Kontakt aufnehmen können. Wir können nur, und das ist auch das Wichtige, wir können mit dem Vater im Himmel nur über Jesus Kontakt aufnehmen. Und der Vater nimmt nur Kontakt zu uns auf über Jesus. Und da sehen wir die Rolle Jesu Christi. Er ist der Mittler. Ohne Jesus wären wir erledigt. Absolut verdammt. Und den Gedanken muss man sich gewöhnen. Die Bibel geht immer davon aus, vom Vater durch den Sohn und dann, solange, weil der Sohn jetzt wieder im Himmel ist, vermittelt des Heiligen Geistes. Du gehst im Heiligen Geist, im Namen Jesu, wiederum zum Vater. Hebräer 10. Immer der gleiche Gedanke. Aber der Vater hat sich geoffenbart durch den Sohn, indem der Heilige Geist den Sohn verklärt. Das ist immer, wie eine Treppe, immer von Gott über Jesus zum Heiligen Geist. Vom Heiligen Geist über Jesus zum Vater. Immer diese Treppe.
gibt doch Gebete, die man an Gott den Vater richtet, und es gibt Gebete, die man an den Sohn richtet.
Natürlich.
Ist das denn falsch?
Nein. Und zwar, weil wir im Namen Jesu und durch Jesus zum Vater kommen können. Durch sein Blut, sagt der Hebräerbrief, können wir jetzt direkt zum Vater gehen. Das ist eins dieser Geheimnisse. Aber bevor er sein Blut vergossen hat, konnte man nicht direkt zu ihm gehen. Jetzt können wir direkt zu ihm gehen.
Ich habe wieder
eine
Frage.
Ja.
Steht dann,
wenn man Jesus hierarchisch
unter
dem
Vater? Oder ist
er
gleichgestellt?
Wo? Wo ist
er
unter ihm gestellt? Also die
wenn
Bibel...
Wenn du das gerade
sagst,
Vater, Sohn...
Ja.
Ist das jetzt die Dreieinigkeit oder wenn der Begriff Dreieinigkeit eigentlich entstimmen, wenn das hebräische Aufgabe
wäre? Wo steht der Bibel der, das Wort nirgends?
Nirgends.
Also, das gibt es nicht im Deutschen, das gibt es in der Theologie. Das gibt es in Amerika genauso, Trinity. Das Ding ist relativ einfach. Diese Lehre der Dreieinigkeit ist der Versuch, mit menschlichen Worten ein Geheimnis der Bibel zu entschlüsseln. Jetzt sage ich einfach was ganz Bösartiges. Ich sage es einfach mal, wie ich es meine. Ich meine es in letzter Konsequenz so. Es ist eine bodenlose Frechheit. Eine bodenlose Frechheit von den Menschen, Gott zu unterstellen, wenn man glaubt, dass die Bibel durch den Heiligen Geist inspiriert ist, dass man sagt, das sagt sie ja. Die Menschen sagen, man kann die Bibel nur verstehen, wenn man diese Geheimnisse in Worte fasst. Wisst ihr, was das heißen würde? Dass es Gott nicht gelungen ist, dem lebendigen Gott, sich von der Bibel her richtig auszudrücken. Und aus dem Grund weigere ich mich, theologische Formeln zu benutzen. Und zwar, so wie es Gott geschrieben hat, so können wir es verstehen. Und so ist die Offenbarung Gottes und nicht mit der Theologie. Das heißt, wir brauchen das alles gar nicht. Sonst, das Problem ist ganz einfach. Ich lese dir vor. 1. Korinther 11, Abvers 2. Ich lobe euch, Brüder, dass ihr in allen Dingen meiner eingedingt seid und an den Überlieferungen festhaltet, so wie ich sie euch übergeben habe. Ich will aber, dass ihr wisset, dass Christus eines jeglichen Mannes Haupt ist, der Mann aber des Weibes Haupt, Gott aber Christi Haupt. Und das ist ganz klar, hast du die Hierarchie. Es geht immer gleich. Der Vater ist der Auftraggeber und der Sohn tut es. Immer gleich. Und er führt es durch den Heiligen Geist aus.
1. Korinther 15, 24 bis 28. Da hast du einen ganz exakten Ablauf.
Ja, wie es dann am Schluss, wie es zurückgelegt genau, wird.
Da ist das nicht, ich glaube, der Sohn ist der, wo der Heilige stand. Wo der Herr an den
Vater Elia war das.
Elia.
Ja. Jesus ging an ihm vorbei. Nicht der Vater. Wenn du der Vater gesehen wäre, er tot. Sind wir einfach ganz nüchtern sehen. Wenn du der Vater siehst, bist du tot. Weil er ist im unzugänglichen Licht. Ist letzte Heiligkeit. Du bist sofort tot. Niemand hat den Vater gesehen. Die Bibel sagt ganz klar, niemand. Sondern wenn du der Gott des Alten Testamentes siehst, siehst du Jesus, die Offenbarung Gottes. Und 1. Korinther 15, dort ist nochmal klar. Hernach das Ende, wenn er das Reich Gott und dem Vater übergibt, wenn er abgetan hat, jede Herrschaft, Gewalt und Macht, denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod abgetan, denn alles hat er unter seine Füße getan. Wenn er aber sagt, dass ihm alles unterworfen ist, so ist offenbar, dass der ausgenommen ist, welcher ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst sich dem unterworfen, der ihm alles unterworfen hat, auf das Gott sei alles in allem. Mehr habe ich auch nicht zu sagen. Das ist doch eindeutig, oder? Da braucht man doch keine Theologie mehr.
Johannes 13, da ist auch noch eine Stelle. Oder auch eindeutig.
Das sind halt noch Stellen, wo es teilweise, wo die Theologen dann argumentieren und sagen, das ist die Menschwerdung.
Ja.
Aber mir ist das einfach nochmal ganz wichtig. Warum sollen wir theologische Formeln benutzen, wenn die Bibel ganz klar sich ausdrückt? Dann unterstelle ich ja Gott, dass er sich ja nicht ausdrücken kann. Jetzt muss ich natürlich eins dazu sagen. Jetzt sage ich es einfach mal ganz offen, wie ich es sage. Die Bibel sagt, der Vater ist der allein wahre Gott, 1. Korinther 8, Vers 6. Er hat einen Sohn, der vollständig deckungsgleich ist mit ihm. Vollständig deckungsgleich. Jesus, das ist praktisch in der Mathematik, ich glaube, für das gleichschenklige Dreieck. Jesus. Völlig kongruent, deckungsgleich. Und beide haben den gleichen Geist. Das verstehe ich auch nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen. Und wenn man das nicht verstanden hat, ist die Lehre, hat man versucht, das in der Formel der Dreieinigkeit zu fassen. Aber jetzt kommt das Interessante. Gott wollte das nicht so verkündigt. Sondern er will, dass so verkündigt wird, wie in der Bibel steht. Und jetzt sage ich einfach mal, wie ich das verstehe. Ich verstehe es so, von der Bibel her. Ohne Theologie. Vom Wesen her ist der Vater und der Sohn vollständig deckungsgleich. Also der Jesus ist absolut von der Gottheit her deckungsgleich mit dem Vater. Stell Frage. Wenn der Heilige Geist gegenwärtig ist, dann ist Gott gegenwärtig. Das heißt, von daher, das Bild der Dreieinigkeit hätte am ehesten passen für das Wesen. Aber von der Hierarchie her, das heißt von der Handlungsweise, ist immer der Vater der Auftraggeber. Immer der Sohn der Durchführende. Und immer der Heilige Geist praktisch der Arbeiter, der es tut. Es geht vom Vater durch den Sohn vermittels des Geistes und dann wieder im Heiligen Geist über den Sohn zum Vater zurück. Also so muss ich das vorstellen. So lehrt es die Bibel. Und ich will einfach nichts anderes lehren wie die Bibel. Ich möchte jetzt nicht hingehen und hier theologische Formeln zeigen. Sag ruhig.
Ich muss es nochmal wiederholen. Der Vater ist der Auftraggeber.
Ja.
Der Sohn ist der...
Ich sage es einmal in der Sprache, wie man Hausboot. Der Vater ist der Auftraggeber. In dem Fall, der Sohn wäre der Architekt und der Heilige Geist wäre der Arbeiter, der es ausführt. Wobei da nicht der Sohn die entscheidende Arbeit getan hat durch das Opfer am Kreuz von Golgatha. Das muss man ja nicht sehen. Von daher hat er gearbeitet. Aber jetzt nach der Erlösung, nach der Auferstehung, geht es immer so. Der Vater, der Auftraggeber, lässt durch den Sohn, der das Zentrum ist. Und das ist wieder interessant. Die Bibel lehrt, Jesus ist das Zentrum. Und der Heilige Geist beleuchtet immer Jesus. Aus dem Grund ist es nie der Heilige Geist, wenn man zum Beispiel andere Dinge wie Jesus Christus im Mittelpunkt hat. Schau, keine Frage. Weil der Vater wollte, dass in diesem Zeitalter die ganze Herrlichkeit dem Sohn gilt und der Sohn legt sie nach ihm zu Füßen. Keine Frage.
Die Bibel sagt ja auch noch, was in Johannes 13 steht, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer als der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr das tut. Und dann steht in Johannes 14, 28, zum Schluss steht, ich gehe zum Vater, denn mein Vater ist größer als ich.
Das ist kein Spaß.
Also die Bibel bezeugt es mehrmals immer.
Ja. Also, ich weiß nicht, ist verständlich.
Also, das ist
doch
ein
Jesus,
ich würde
sagen, er ist deckungsgleich zum Vater und steht doch hierarchisch
unterm
Vater.
Er ist vom Wesen her deckungsgleich. Das Dreieck ist Unsinn. Das Dreieck ist Unsinn. Das würde heißen, der Vater ist ein Drittelgott, der Sohn ist ein Drittelgott und der Heilige Geist ist ein Drittelgott. Das ist Unsinn. Aus dieser Lehre, aus dem Nizäum, ist letztendlich der Mariokult entstanden. Ich kann dir nachweisen, dass in dem Moment, wie das ist eine katholische Lehre, in dem Moment, wie man das so gelehrt hat, wie man von der Bibel wegging und ging zu diesen theologischen Formeln, hattest du plötzlich keinen Mittler mehr zwischen Gott und Menschen. Weißt du, was er noch gemacht hat? In derselben Epoche kam die Maria. Da kam der Mariakult. Da hast du plötzlich einen Mittler, einen neuen Mittler. Die Mutter Gottes. Verstehst du, die Himmelskönig, es war ein Teufel sein Triumph.
Also durch die Dreieinigkeit ist die Mittlerfunktion von Herrn Jesus verloren gegangen.
Anders. Durch das katholische Dogma, so muss man sagen. Ich anerkenne, dass die Lehre von der Dreieinigkeit der Versuch ist, eine biblische Wahrheit darzulegen. Ich lehne aber ab, das mit diesen Worten darzulegen, aus einem ganz einfachen Grund, weil es die Bibel auch nicht tut. Und in dem Moment, wie ich sagen würde, ich brauche die Dreieinigkeit, das Dreieck, um Gott zu erklären, würde ich nämlich sagen, Gott hat sich nicht perfekt geoffenbart, sondern er hat sich falsch geoffenbart. Ich muss jetzt Gott mit meinem Dreieck nachhelfen, dass er jemand versteht. Und ich sage, Entschuldigung, wenn wir so weit sind, dann sind wir weit.
Ja, müssen wir das überhaupt verstehen?
Nö, ich verstehe es ja auch
nicht.
Ja, das ist das Problem vom Menschen. Der will etwas verstehen, aber nicht verstehen soll. Und das ist eigentlich das Vergessen, das werden wie die Kinder. Okay. Weil wenn ein Kind das nicht versteht, dann ist das halt so. Und dann hinterfragt es nicht. Und der Mensch wird denken, wir müssen das noch besser verstehen, noch besser verstehen. Wir sind einfach nicht bereit zu sagen, wir verstehen das nicht. Also, so steht geschrieben. Wenn ich das nicht verstehe, Gott versteht, was soll.
Exakt. Völlig exakt. Völlig exakt. Das ist ja das Problem. In dem Moment, wenn du theologische Formeln benutzt und praktisch sagst, jetzt muss ich es erklären, sagst du, die Bibel ist nicht perfekt. Gott hat sich falsch ausgedrückt. Gott hat sich so ausgedrückt, dass man es nicht versteht. Jetzt kommen wir, die Theologen, wir, die Bibellehrer, und wir bringen jetzt die Schäflein bei. Aber wo sind wir denn?
Wie man es eigentlich auch sehr gut verstehen kann, ist einfach, dass der Herr Jesus gekommen ist, nichts anderes zu tun mit den Willen des Vaters. Und im Hebräer steht, wenn er, obwohl er Sohn war, musste er den Gehorsam erlernen. Und auch im Hebräer 4 steht, wenn er, dass auch er der Barmherzigkeit erlernen musste. Das heißt, auch hier von der ganzen Aussage der Schrift muss man erkennen, dass der Sohn immer das getan hat, was der Vater wollte. Und da sieht man auch schon, dass er hierarchisch unter ihm stehen musste. Das geht gar nicht anders. Aber er ist wenigstens gleich praktisch durch das, dass er der Vater ist und Vater.
Also das muss ich noch ein paar Sachen sagen, das sage ich aber jetzt aus ganz anderen Gründen, weil die Kassette geht ja rum. Wenn die Kassette rumgeht, dann kriege ich 35 Jahre Ruf, dass ich die Dreieinigkeit leugnen würde. Also von daher muss ich jetzt einfach hier etwas ganz klar sagen. Es ist keine Frage, absolut keine Frage, dass der Herr Jesus vom Wesen her genauso Gott ist wie der Vater. Er ist vom Vater geboren, ist drum vom Wesen her genauso Gott. Die Gottheit Jesu Christi ist überhaupt kein Thema. Bloß lehrt die Bibel lehrt, der Vater ist der allein wahre Gott und der hat einen Sohn, der vollkommen deckungsgleich ist mit ihm, der sogar in der Gestalt gleich war, der aber um uns zu erlösen, seine Gestalt niedergelegt hat, nicht sein göttliches Wesen, aber seine Gestalt, und ist ein Mensch geworden wie wir, aber er war trotzdem vom Wesen her der Sohn Gottes und war göttlicher Natur und hat uns erlöst. Aber die Bibel, das mit dem Dreieck, das ist so, also ich sage es mal vorsichtig, ich habe es beim Schmal und der Breite Weg, genau, also das All-Seeing-Eye drin, das Auge, das Freimaurer-Auge, ich habe es also raus, ich habe es mit Ölfarbe übermalt, bei mir ist es nicht mehr. In den neuen Bildern hat es ja zum Glück rausgemacht. Das ist absoluter Unsinn. Und zwar das Theologe-Gezänk letztendlich. Das ist theologische Schiene. Über diese Dinge hat sich dann die Schädel eingeschlagen. Da wird beschrieben, auf dem Markt in Korinth, die haben sich nur aufgeregt, das stand der Kirchengeschichte, du konntest keinen Fisch mehr kaufen. Wenn du einen Fisch gekauft hast, dann hast du gesagt, da ist mein Fisch, was kostet, dann hat er gesagt, halt, will ich jetzt zuerst was anderes. Ist er wesensgleich oder bloß wesensähnlich? So ging es dazu. Die Christenheit hat sich einmal im dritten, vierten Jahrhundert die Schädel eingeschlagen auf dieser Frage. Und auf einmal freut mich das, dass die Frage langsam wieder kommt und dass die Gläubigen sich wieder dem interessieren, was ja auch wichtig ist, an der Offenbarung Gottes. Weißt du, wenn du das einmal begreifst, dass du Gott überhaupt nicht verstehst, dass du von Gott gar nichts weißt, dass er immer vollständiger, unzugänglicher Licht ist, dass er aber einen Sohn hat, der von Ewigkeit her bei ihm war, sogar als seine Gestalt teilweise war, dass der die Gestalt niedergelegt hat, ein Mensch geworden ist wie wir, und dass alles, was du von Gott weißt, nur von Jesus kommt. Und dass er, wenn du ihn siehst, siehst du den Vater. Du hast die perfekte Offenbarung Gottes in Christus. Aber immer war es so, dass der Vater der Auftraggeber war und der Sohn gesandt hat. Immer hat der Sohn den Wille des Vaters getan. Nie hat der Vater den Wille des Sohnes getan. Nie hat der Sohn den Vater gesandt. Und dann kommen Theologen und sagen, ob du zum Heiligen Geist betest, zum Vater oder zum Sohn, ist völlig egal. Ja, wo sind wir denn? Es gibt keine Bibelstelle, die sagt, dass man zum Heiligen Geist beten darf. Sondern die Bibel sagt ganz klar, der Heilige Geist verherrlicht immer Jesus. Wir dürfen zu Jesus beten und wir sollen zum Vater beten. Wenn ich es richtig verstehe, dann bete ich in Dingen der Kindschaft zum Vater im Himmel und in Dingen des Dienstes zum Herr Jesus, wenn ich es richtig verstehe. Also das nehme ich aus der Bibel, vom Gebet her. Meine Frau hat jetzt sage zu Wurst, wie das wird. Aber es ist einfach so, es ist so einfach, wenn man keine Theologie hat, man muss nur der Bibel glauben. Und Gott wollte nicht, dass das Geheimnis aufgelöst wird. Das Geheimnis, wo man in der Lehre der Dreieinigkeit versucht hat zu fassen, das ist ein Geheimnis. Ich verstehe das auch nicht. Aber Gott wollte ja gar nicht, dass wir es verstehen. Sondern Gott hat es so gesetzt und sagt es so, ich sage mal, abrupt in der Bibel. Und so müssen wir es auch verkündigen. Weil es andere kein Wert. Wahrscheinlich sonst ich sage es mal, irgendwo theologische Formel, theologische, ich sag's mal, Traumgebilde. Hilfskonstruktionen, gell? Warum können wir nicht hingehen und sagen, wir ehren Gott in der Gestalt, dass wir einfach glauben, dass Gott keinen Fehler gemacht hat? Indem wir einfach sagen, so wie es in der Bibel steht, muss es reichen zum Verstehen. Und das ist genauso, wie du gesagt hast, Stoffel. Wenn ich es nicht verstehe, dann ist wohl mein Problem. Dann muss ich vielleicht ein bisschen mehr beten, dass der Herr mir Licht gibt. musst vielleicht ein bisschen mehr Bibel, also ein bisschen mehr kämpfen, dass Licht in den Kopf kommt. Aber die Offenbarung Gottes ist eindeutig. Die geschieht in Christus Jesus. Und dieses Geheimnis, das kann man so nennen. Aber ich halte es für falsch. Ich halte es für falsch, zu sagen, wir müssen Gott nachhelfen. Das ist das nämlich hier, Jens. Wir müssen Gott nachhelfen. Also wenn die Bibel, ich sage es nochmal, wenn die wörtlich inspiriert ist, dann ist das Gott, was, das ist praktisch das Wort, alles, was Gott uns sagen wollte. Mehr wollte er uns nicht sagen, aber weniger auch nicht. Und dann müssen wir uns diesem Wort unterwerfen und dann es auch so predigen und so lesen und so verkündigen und so lehren, wie es geschrieben steht und nicht anders. Und dann dürfen wir nicht anfangen, eine Theorie aufzustellen. Denn vorher kann ich einfach sagen, wenn Jesus sagt, eh, Abraham, war, bin ich, Egoimi, nehmen wir Altes Testament auf Griechisch und guck, in 2. Mose 3, Vers 14, ist genau, ich bin. Also sagt Jesus, ehe der Abraham überhaupt geboren wurde, war ich schon der Gott des Alten Testaments, Jahwe. Habe ich mich schon praktisch als Gott Israels geoffenbart. Das heißt, jede Offenbarung im Alten Bund ist Jesus. Und das ist ja wohl die Revolution. Dass du, wo du die Bibel aufschlägst, auf Jesus triffst. Immer wenn du Gott siehst, ist es Jesus. Wenn du Gott letztendlich sehen könntest, sonst wäre der Vater was tot. Schon mal Jesus. Warum zum Beispiel, als im Hesekiel Gott sichtbar wird, warum siehst du einen Löwe, einen Stier, einen Adler, einen Mensch? Das sind die vier Offenbarungen Jesu in die Evangelien. Der Sohn des Menschen, der König Israels, das Opfer für die Sünde und der Adler, der himmlische, der präexistent war, der göttliches Wesen hat. Das ist perfekt. Schau Jesus. Ah, ja, klar.
Aber auch das Gesetz vom Vater. Das ist nicht genau das
Aber da steht doch immer.
Ja, was ist Gott? Jesus ist die Offenbarung Gottes. Das Geheimnis.
Das ist auch gut. Das ist Geheimnis.
Mein Gott zweimal ist der Herr. Hallo. Mein Gott ist der Herr. Er ist schon zweimal. Jesus sagt ja auch. Mein Gott ist auch schon von der Schule.
Ist euch schon mal aufgefallen, dass zum Beispiel in der Bibel Formeln stehen, wo er sagt, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Weißt, ich kenne einfach gegen die Bibel lehrt es so. Und ich habe einfach mich entschlossen, vor ungefähr 3 Jahren keine theologischen Formeln mehr zu benutzen. Wenn er einmal die Bibelstunde und die Verkündigung erhört, dann wird er diese Ausdrücke bei mir nicht mehr finden, die sind weg. Weil ich sie nicht mehr benutze, weil ich sage, wenn Gott in der Bibel was geoffenbart hat, dann reicht es. Weißt du, guck mal, meine lieben Brüder, die ich ja über alles liebe und sage zu mir, aber die ewige Gottessohnschaft, dann sage ich, ich weiß, was du meinst. Du meinst gleich wie ich die Präexistenz Jesu. Sage aber es steht nirgends in der Bibel, dass es ewige Gottessohnschaft gibt. Der Sohn ist von Ewigkeit her beim Vater, also ist er ewig. Er sagt, aber das Wort ewige Gottessohnschaft, diese Theorie, die ist auch wieder Theorie. Lass doch einfach sagen, der vor Ewigkeit her war, dann hast du es doch. Also, weißt du, der Mensch ist krankhaft immer drauf aus, Gott nachzuhelfen. Das ist schlimm. Das
ist echt schlimm.
Ja, also was ich festgestellt habe, seit ich die Bibel so lese, habe ich viel weniger Problem. Und zwar rein auch von der Lehre her, weil es ganz einfach ist. Es deckt sich alles, was ich lese, mit dem, wie ich es im Kopf habe. Vorher habe ich es immer umsetzen müssen in meine theologische Formel. Es gibt nur Kassette 28 vom Epheserbrief, wenn je zufällig jemand in die Finger kriegt. Zu dem Zeitpunkt hatte ich das noch nicht erkannt und habe es theologisch dargestellt, wie es allgemein üblich war. Ja, aber ich habe es zugegeben, dass es ein Geheimnis war. Ich habe auch versucht, das Geheimnis theologisch mit der Lehre der Dreieinigkeit zu fassen. Ich mache das heute einfach nicht mehr. Ich fasse es nicht mehr so. Das hat mit dem nichts zu tun. Aber etwas ist ganz klar. So wie es die Bibel lehrt, wenn es nur so runterlischt, mach doch mal Folgendes. Wenn du das nächste Mal das Neue Testament lest, guck doch mal bloß auf die zwei Sachen. Immer vom Vater durch den Sohn vermittels des Heiligen Geistes. Guck dir mal bloß die Kette her. Lässt du mal bloß das, habt ein bisschen Acht drauf und wenn ihr durch seid, werdet ihr sehen, dass alle das Gleiche gelehrt haben. Alle. Und dann guckt ihr mal im Alten Testament, wenn Gott sich offenbart, das ist hochinteressant. die 70 Ältesten gehen auf den Berg und sehen den Gott Israels. Und ich sage, parallel dazu steht, der Gott Israels kann man nicht sehen, weil er im unzugänglichen Licht wohnt. Jeder, der ihn sieht, muss sterben. Ja, wen haben sie denn gesehen, dass sie nicht gestorben sind? Der Sohn. Und zwar, weil der Sohn das Mittel ist. Und das schaue ich in unserem Text, in dem Richter. Der Sohn ist das Mittel. Und darum kommt der Sohn, darum kommt der Engel des Herrn, kommt hier zu Manoach. Wenn hier Jahwe, Herr, das großgeschriebene Wort Herr, wenn das der Vater gewesen wäre, hätte es Manoach eine Sekunde später nicht mehr gegeben, er wäre tot gewesen. Wäre seine Sünde vergangen, wenn es unmöglich gewesen wäre. Nur durch das Kommen Jesu kann der Mensch überhaupt mit Gott in Berührung kommen. Weißt du, das Drama ist, dass man das durch theologische Formeln, diese ganze Erkenntnis so kaputt gemacht hat, letztendlich, dass Folgendes passiert ist, dass zum Teufel gelungen ist, den Maria-Kult letztendlich zu installieren und die Maria ist der Ersatzgötze für Jesus geworden. Das ist das Schlimme. Kannst du Kirchgeschichte genau nachweisen. Und alle, ich sag's nochmal hart, alle diese andere Religionen hatten Mutter-Kind-Kult. Selbst die Chinesen hatten Mutter-Kind-Kult. Madonna. Das wollte die auch. Dann haben sie ihnen gegeben. Gut. Das ist ein wichtiger Punkt. Wisst ihr, drum habe ich auch nicht übergangen. Ich hätte es ja übergehen können, weil es ja schon mal studiert. Aber mir ist das wichtig. Mir ist es wichtig, nur die Person Jesu ist die Offenbarung Gottes. Wir wissen von Gott nichts. Der Wilhelm Busch hat das wunderbar einmal geschrieben in seinen Büchern. Er hat bloß nicht begriffen, was er meint. Heute weiß ich, was er meint. Er hat immer zu den Leuten gesagt, wenn sie von Gott redet, hat er gesagt, sei still. Rede nicht von Gott. Du weißt von Gott gar nichts, wenn du nicht Jesus hast. Und das genau ist es. Und darum musst du die Evangelien ganz genau lesen und sagen, was sagt Jesus über den Vater? Dann lernst du den Vater kennen. Wenn nur er beim Vater war, nur er letztendlich kennt ihn, nur er hat ihn gesehen, nur er war in dieser Lichtswelt. Und nur er kann Aussagen machen. Da musst du die Evangelien lesen und sagen, was sagt er denn jetzt? Und dann weißt du, wie der Vater ist. Und dann sagt er nur, wer mich sieht, sieht der Vater. Das heißt, so wie Jesus sich gibt, so wie Jesus hart ist oder barmherzig ist, je nach Klage für die Pharisäer hart, für die Sünder weich, so reagiert dann der Vater im Himmel. Und da hast du dann ganz genau, wie Gott reagiert. Und das siehst du, da wird Jesus immer wichtiger. Er ist die einzige Offenbarung. Und in dem Moment, wie die Theologie kam, im 3. und 4. Jahrhundert, merkst du, wie Jesus aus der Mitte kommt. Der wird abseits geschoben, der wird weggedrückt. Und plötzlich kommt Maria, und Maria hat dann nicht mehr gelangt, die haben wir auch schon halbe zur Muttergöttin gemacht, und dann kamen die Heiligen. Weil dann gibt es ja Heilige, die hat es noch nie gegeben, die haben wir erfunden, der Christophorus zum Beispiel, und so etwas. Das ist unfassbar. Also der heilige Kult, da möchte ich lieber nichts dazu sagen, da könnte es dann schwierig werden. Richter 2, 1. Aber der Engel des Herrn kam von Gilgal herauf. Und zwar, wenn man jetzt sieht, Gilgal ist im Buch Josua Golgatha. Dort geschah die Wiedergeburt. Dort wurde die Beschneidung durchgeführt. Und der Engel des Herrn, Jesus, kommt immer von Golgatha her. Und das ist wieder das Entscheidende. Von Golgatha, vom Vergießen seines Blutes, dort begreifst du Jesus in der Tiefe. Und wenn man hier sieht, ich habe euch aus Ägypten herausgeführt und in das Land gebracht, dass ich euren Vätern zugeschworen habe. Jetzt geht doch einmal in die Parallelstellerei und guckt einmal, wer hat ihnen denn das Land zugeschworen? Jahwe. Wer ist nach dieser Bibelstelle dann Jahwe? Wer ist der Herr? Jesus. Er sagt hier ganz klar, der Engel des Herrn sagt, ich habe euch aus Ägypten geführt. Ich habe euch die Landesverheißung gegeben. Alles war ich. Ich muss nur glauben, was in der Bibel steht. Ich brauche keine Frage. Es war er. Er führt aus Ägypten und er gibt den neuen Bund. Wenn du hier siehst, also ich möchte es nur anreißen, wenn er das nochmal in Ruhe durchlässt, dann werdet ihr immer sehen, wenn er auf diesen Engel des Herrn stößt, da im Buch Richter, da ist immer Jesus. Und das ist immer die Offenbarung Gottes. In Richter 6,20, er ist der Fels. Nimm das Fleisch und das ungesäuerte Brot und lege es auf den Felsen. Dann geht in Vers 21 Feuer aus, Gericht, und verzehrt das Fels, praktisch auf dem Felsen das Fleisch. Das ist gekreuzigt sein mit Christus, ist überhaupt keine Frage. Und drum steht am Schluss, er ist Friede. Friede sei mit dir. Friede mit Gott durch Jesus Christus. Römer 5,1, Epheser 2,13, 14. Römer 6, 6 und 11, gekreuzigt mit Christus, das Fleisch wird ausgeschaltet durch Christus, Friede mit Gott, nur durch Jesus. Das ist die ganze Botschaft des Alten Testaments, wenn du der Engel des Herrn studierst. Das ist schon alles, was du brauchst. Alles. 2. Könige 1,3. Na, der Vater sagt, dass Jesus in der Regel der ist, der vom Dienst beauftragt, siehst aber Paulus. Aber der Engel des Herrn sprach zu Elia, dem Tisbiter, mache dich auf und geh den Boten des Königs von Samaria entgegen und sprich zu ihm, ist denn kein Gott in Israel? Das heißt, immer wenn Gott auch Aufträge gibt, wenn Gott handelt, kommt der Engel des Herrn, da kommt Jesus. Das muss man einfach sehen. Er beauftragt. Wenn ihr jetzt einfach die Parallelstelle dann in Ruhe euch nochmal lasst, dann seht ihr, auch Matthäus 28, 18, ich bin bei euch bis ans Ende der Erde und vorher sende ich euch aus, dass ihr evangelisiert, tauft und lehrt, die drei großen Aufträge der Gemeinde. Die kommt auch für Jesus. Jetzt kommt aber das Interessante, wenn Jesus etwas sagt, wenn er das Angesicht Gottes, des Vaters ist, dann ist es so, wie wenn es Gott, der Vater, selber gesagt hätte. Bloß wenn es Gott zu uns sagen hätte, würde man sterben, weil er Licht ist und absolute Heiligkeit. Aus dem Grund sagt es der Sohn. Und der Sohn nur kann uns begegnen, das habe ich auch lange nicht begriffen, weil er die göttliche Gestalt niedergelegt hat. Nicht seine Gottheit, aber seine Gestalt. Er hat die Lichtgestalt niedergelegt. Sonst wäre man auch tot umgefallen, wenn man Jesus begegnet wäre. Und in dem Moment, wie er seine Lichtgestalt niedergelegt hat, und Mensch, wie wir wurde das Fleisch und Blut, aber seine Gottheit behalten hat, praktisch die göttliche Natur, dann konnte er plötzlich den Menschen begegnen. Und darum konnte er auch durch Wände gehen, darum konnte er Wunder tun, darum konnte er verklärt werden. Man hat das die Kinder immer erklärt, das war gar nicht dumm, auf dem Berg der Verklärung. Matthäus 17 heißt es ja, er wurde weiß. Und zwar, da ist eigentlich bloß das, was innen drin war, ist durch Gott durchgeschehen. Da kam das, was drin war, kam raus, Lichtgestalt. Aber dann eben nicht absolute Lichtgestalt, weil die hat er abgelegt, so wäre die auch tot umgefallen auf dem Berg der Verklärung alle drin. Ja, dann begreifst du erst, was Jesus für entscheidende Rolle spielt in der Gesamtoffenbarung Gottes. Und darum sagt die Bibel, wer der Sohn nicht ehrt, ehrt auch der Vater nicht. Niemand kann kommen und sagen, ich diene Gott und diene nicht dem Sohn. Und wenn auf der Omar-Moschee auf dem Felsendom steht, Allah hat keinen Sohn, dann wissen wir, wer Allah ist. Sicher nicht der Gott des Alten Testaments, wo man gar nicht redet. Da kannst du alles sehen an der Person Jesu. Und an Jesus scheidet sich die Geister. So wie ein Mensch zu Jesus steht, so letztendlich steht er zu Gott. Und das muss man begreifen. Und das siehst du im Engel des Herrn in perfekter Weise. Psalm 34, 8. Wenn man einfach so diese Eckpfeiler der Offenbarung sich ansieht. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, so ihn fürchten, und er rettet sie. Sehet und schmecket, wie freundlich Jahwe oder der Herr ist. Und da sieht man wiederum, er ist dort, wo Gottesfurcht herrscht. Und er ist der Retter. Der Name Jesus, wenn es ein deutscher Name wäre, würde es Gotthilf heißen. Oder Jahwe rettet, Gott hilft. Josua, Jehoshua, ist genau das der hebräische Wort für Jesus. Ist bloß dann vom Hebräische zum Griechische, zum Lateinische, zum Deutsche, das hat ja alle Stufen durchgemacht, diese Namen. Also nicht bloß der Name Jesus, sondern auch die anderen. Aber der griechische Name Jesus ist genau das, was im Alten Testament Josua ist, Jehoshua. Jehova oder Jahwe rettet. Im Deutschen jetzt Gotthilfe ist. Im Alten Testament ist so. Gott hilft, Gott rettet. Und was auch wichtig ist, Josua 5,13 haben wir ja auch schon mal studiert. Es begab sich aber, als Josua bei Jericho war, dass er seine Augen erhob und sich umsah, und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber, der hatte ein bloßes Schwert in seiner Hand, zweischneidiges Schwert. Jetzt fragt er, wer bist du? Ich bin der Fürst über das Heer des Herrn, also über die Engel. Und dann Vers 15, und der Fürst über das Heer des Herrn sprach zu ihm, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heilig. 2. Mose 3, 14, genau dasselbe. Das ist die Offenbarung Jahwes. Das ist wieder heiliger Ort. Wo Jesus ist, ist die Heiligkeit Gottes. Und erst wenn du das einmal begreifst, dann begreifst du auch, was in der Theologie passiert ist, wo man der Herr Jesus ersetzt hat durch andere Dinge. Furchtbar, am Schluss ist er sogar durch den Priester ersetzt worden, mit dem der Priester die Sünde vergeben hat. Mit dem sie geklärt hat, wenn der Priester da ist, ist Jesus gegenwärtig in der Hostie. Stimmt, der Höhepunkt der Lästerung. Wenn man dann das Opfer wiederholt, dann hast du praktisch den Höhepunkt. 1. Mose 16, er taucht praktisch in der Bibel immer an die entscheidenden Punkte auf. Das heißt, er offenbart sich immer, wenn es entscheiden wird. Jetzt gucken wir mal, so frühzeitig in 1. Mose 16, Vers 7, das ist ja die berühmte Geschichte von der Hagar. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einem Wasserbrunnen in der Wüste. Und da siehst du wiederum, Gott sucht den Sünder und will ihn retten. Und wie macht es Gott? Indem er den Sohn sendet. Er sendet da im Alten Testament an den Engel des Herrn. Er sendet Jesus. Und er sucht hier den Sünder. Und da kommt die berühmte Frage, wo kommst du her und wo gehst du hin? Das ist genau das, was Gott will. Er will, dass der Mensch sagt, ich komme als Sünder und durchs Blut Jesu gehe ich in den Himmel rein. Er will die zwei Fragen geklärt. Wo kommst du her von deiner Sünde? Wo gehst du hin in den Himmel? Durch Jesus. Das ist genau die Frage, die uns auch bewegt. Und wenn er dann das in Ruhe weiter lässt, dann siehst du praktisch hier auch, du bist der Gott, der mich sieht. 13. Also der Engel des Herrn sieht sie und was sagt sie? Du bist der Gott, der mich sieht. Sie nannte den Namen Jahwes. Wenn man bei den Elberfeldern hätte, der hier Jehova steht. Den Namen Jahwes, der Gott des Alten Testaments, du bist der Herr, der mich sieht. Wer hat sie gesehen? Der Engel des Herrn, Jesus. Also könnt ihr durchmachen. Ich habe jetzt hier nochmal aufgelistet, alles was er tut, diese Rettung. Ich möchte hier jetzt nicht einzeln nochmal durchstudieren, einfach zeigen. Er rettet vor Sünde, er rettet uns aus dem Menschengeschlecht, er rettet uns vom Zorn Gottes, er rettet uns aus Not und Anfechtung, er rettet uns von allen Feinden, aus den aussichtslosen Situationen, aus alle Verfolgungen, aus praktischer Gefahr, aus Knechtschaft vor jedem boshaften Werk. Er rettet uns in den Himmel und selbst ein Lot, ein Lauer rettet er. Das ist brutal, wenn du es überlegst. Vor allem aber die Gottselige, die Frau, besonders in ihren Nöten, steht da in 1. Timotheus 2,15, aus allen Trübsalen wie der Josef. Und Hebräer sagt, er wird uns völlig retten. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Rette tut uns nur Jesus. Das ist auch der Grund, warum die Zeuge Jehovas letztendlich keine Erlösung haben. Das ist klar, sie haben Jesus nicht. Das ist ihr Problem. Sie umgehen Jesus und wollen zum Vater gehen. Sie stellen Jesus seine Stellung, seine Mittlerrolle, sie stellen ihm alles und aus dem Grund fahren sie letztendlich hier, ich sage mal, einfach vorbei. Sie geht an der Erlösung voll vorbei und sind auch nicht gerettet aus dem Grund. Ist klar. Das ist das Drama. Sie erkennt nicht, dass der Sohn mit dem Vater wesensgleich für die Gottheit her und dass er absolut die Offenbarung Gottes ist. Erkennen sie nicht. Und dann versuchen sie immer direkt zum Vater zu gehen. Da kommt der größte Unsinn dabei raus. Weil du kannst nicht zum Vater gehen. Du brauchst Jesus, um zum Vater zu gehen. Und du brauchst die Offenbarung des Sohnes Gottes, um den Vater zu verstehen. Sonst geht gar nichts. Und alle Versuche, direkt zum Vater zu gehen, sind zum Scheitern verurteilt. Endgültig. Was auch wichtig ist, also ich denke, das ist ein Punkt, wo für, wenn du in Anfechtung bist als Gläubiger, was eine ganz entscheidende Rolle spielt. Und ich weiß nicht, ob euch das jemals aufgefallen ist, wenn ihr die Bibel gelesen habt. Also ich würde euch wirklich empfehlen, den Engel des Herrn zu kennzeichnen. Zum Beispiel Daniel 6, 11 bis 28, als der Daniel in der Löwengrube ist. Und da passiert etwas. In Vers 23 sagt dann Daniel, mein Gott hat seinen Engel gesandt und der Löwenrachen verschlossen. Muss man mal vorstellen. Der Daniel liegt in der Löwengrube, diese hungrige Löwe wollen ihn fressen und was passiert? Gott, der Vater, sendet Jesus Christus in der Gestalt des Engels des Herrn, da hält der Löwe den Mund zu, da hält das Maul zu. Also wie wiederum letztendlich wird der Zugriff des Löwen, des Teufels verhindert durch Jesus. Immer der gleiche Gedanke. Und in der Löwengrube war nicht irgendein Engel, sondern da war Jesus drin. Bei den drei Männern im Feuerofen, wer war drin? Jesus. Weißt du, ich sehe einen Dritten wie einen Göttersohn. war Jesus. Der war im Feuerofen, darum war kein Brand gerufen. Das war keine normale Engel, das ist immer Jesus gewesen, der sich hier geoffenbart hat. Er hält dem Löwe der Rache zu, also gibt es völlige Sieg. Malachi 3,1. Sieh, ich sende meinen Engel, der vor mir her den Weg bereiten soll, und plötzlich wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den er sucht, und der Engel des Bundes, nach dem ihr begehrt. Und jetzt sagt die Bibel praktisch, wenn er das umsetzt, jetzt müssen wir mal den Lobgesang letztendlich vom Zacharias, dann müssen wir mal die ganze Lobgesänge, vor allem Lukas 1, ganz langsam durchlesen, dann siehst du, alles was Israel begehrt hat, alles was das Gottesvolk wollte, eine Offenbarung Gottes, alles was der Mensch braucht, ist letztendlich der Engel des Herrn, den er sendet. Er sendet ihn zu seinem Tempel. Und da steht wiederum das Wort Naos, das heißt, er sendet ihn ins Heiligtum. Das heißt, er geht mit seinem Blut ins innere himmlische Heiligtum und vollzieht die Erlösung. Und damit hat der Mensch alles, was er braucht. Und darum stimmt das, was in der Menge Bibel steht. Suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht, das ist es. Dann hast du alles, was du brauchst, durch Jesus. Apostelgeschichte 2,21, nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Es soll geschehen, dass jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, gerettet werden wird. Wer den Namen des Herrn anruft. Und das ist der entscheidende Punkt. Gott hat es so gewollt, dass alles über seinen Sohn geht. Und es wäre auch gar nicht anders gegangen. Geistlich, es wäre nicht anders gegangen. Mit diesem dreimal heiligen Gott, hast du keine Chance. Hätte er nicht den Sohn gehabt, das war ja Geheimnis. Der seine göttliche Gestalt hätte niederlegen können und Mensch werden wie wir, und wir hätten keine Chance gehabt. Und dann jetzt begreifst du, dass die einzige Mittlerschaft, darum sagt die Bibel, es ist ein Mittler zwischen Gott und Mensch oder Mensch Jesus Christus. Und damit betont sie die Menschwerdung. Dieser Mittler muss den menschlichen Körper haben, nicht den göttlichen Körper. Hätte er den Lichtkörper gehabt, wäre er tot umgefallen. Darum muss er einen Menschenkörper anziehen, darum sagt sie der Mensch Jesus Christus. Das heißt nicht, dass Jesus nur ein Mensch war, wie die Sekte Lehrer zu Jehovas und ähnliches. Sondern er war letztendlich die einzige Person in dem Universum, der Gott und Mensch gleichzeitig war. Das ist das Geheimnis. Kann ich aber auch nicht erklären. Da gibt es theologisch die tollsten Streite. Hat die Gottheit die Menschennatur angezogen oder die Menschennatur die Gottheit? Haben sie sich vermischt? Sind sie getrennt geblieben und sagen, liebe Leute, habt ihr keine andere Sorge. In der Bibel steht es nicht, das interessiert niemand. Sondern die Bibel sagt bloß, er ist Mensch und Gott gleichzeitig. Das ist ein Geheimnis, verstehe ich auch nicht, aber die Bibel sagt, es ist so. Wer sein Name angerufen wird, wird gerettet. Wenn wir jetzt nochmal zu unserem Simson zurückgehen, dann sieht man einfach, wenn sich dieser Engel des Herrn, wenn sich der Herr Jesus offenbart, wenn er beruft, wenn er letztendlich hier jemand schickt und wenn er hier das Segen gibt, dann heißt es, der Herr segnet ihn. Und der Geist des Herrn fing an, ihn zu treiben im Lager dann zwischen Zorea und Eshtaol. Ein wunderbarer Anfang, aber da kommt jetzt wieder das, was der Bibel zu beachten ist. Ihr Ende säet an. Das heißt, dieser Simson, wir haben das ja gesehen, er ist ein Genassiräer und Gottgeweihter. Er macht einen wunderbaren Anfang. Das heißt, es ist ein Gläubiger, der Jesus Christus begegnet. Der die Offenbarung Gottes annimmt, der gesegnet wird, der mit dem Heiligen Geist gesalbt wird, der wiedergeboren wird, der einen wunderbaren Anfang hat in der ersten Liebe. Aber das Problem ist, ihr Ende seht an. Und das werden wir nachher beim Simson gruselig sehen, wie das Ende sein wird. Und da siehst du, dass man überwinden muss. Wisst ihr, es gibt ein großes Problem. Vor Gott zählt immer nur, was ich heute vor ihm bin. Wenn ich heute sterbe, zählt, was heute vor mir ist. Und nicht, was in 10 Jahren sein wird oder was vor 10 Jahren war. Ich kann zu Gott nicht sagen, ich war mal vor 10 Jahren in Ordnung mit dir, sondern heute soll er seine Stimme hören. Heute gilt es. Und aus dem Grund ist ja der Jesus gekommen und hat im himmlischen Heiligtum sein Blut vergossen, dass wir dauernd gereinigt werden können durch Jesu Blut. Und das ist hier im Simson wieder. Anfang war gut. Aber Gott will nicht anfangen, sonst Ende. So wie es ausgeht. Das ist das, was letztendlich zählt vor Gott. Gut. Vielleicht beten wir noch, kann ich noch mal was dazu sagen. Vater im Himmel, möchte ich einfach danken, dass du dich einzig und allein geoffenbart hast in der Heiligen Schrift, dass dich überhaupt geoffenbart hast aus deiner Lichtwelt heraus durch deinen eingeborenen Sohn Jesus Christus. Und dass wir in der Bibel auf jeder Seite nur ihn findet, Herr Jesus, dass du bereit warst, deine göttliche Gestalt niederzulegen, Mensch zu werden wie wir, uns zu erlösen mit deinem kostbaren und teuren Blut und der Wille des Vaters perfekt auszuführen, auf das letztendlich du verherrlicht wirst und ich durch dich, der Vater im Himmel. Gib uns einfach wahre Gotteserkenntnis durch deinen Heiligen Geist, so wie es in der Bibel geschrieben steht und nicht wie die Menschen es wollen. Und erbarm dich unser, dass bei uns nicht der Anfang entscheidend ist, sondern der Anfang und das Ende. Gib uns Gnade zu überwinden durch dein Blut und letztendlich sieghaft dieses Leben zu führen in der vollen Erkenntnis deiner und durch dich des Vaters im Himmel. Und dafür danke ich dir. Amen. Amen. So wie es in der Bibel geschrieben steht und nicht wie die Menschen es wollen. Und erbarm dich unser, dass bei uns nicht der Anfang entscheidend ist, sondern der Anfang und das Ende. Gib uns Gnade zu überwinden durch dein Blut und letztendlich sieghaft dieses Leben zu führen in der vollen Erkenntnis deiner und durch dich des Vaters im Himmel. Und dafür danke ich dir. Amen. Amen. Ich muss vielleicht noch etwas dazu sagen. Ich mache sowas wie jetzt heute Abend, dass ich so Fragen anschneide, mache ich oben nicht. Aus dem Grund, da sitzen viele Ungläubige drin, da sitzen Menschen drin, die sind einfach überfordert mit sowas. Aber in der Bibelstunde gehört es einfach rein, dass man diese Frage anschneidet. Und ich habe mir sogar schon überlegt, wenn ich mal zwischen denen, wir sind ja irgendwann fertig mit dem Richter, dass man dann vielleicht einmal ein Zwischending einzieht, vielleicht zwei, drei Abend, wo man einfach diese Frage mal angeht. Da gibt es nämlich jetzt eine Frage, die man einfach von der Bibel her auch klären muss, dass man dann wieder seinen sauberen Kopf hat und klar vorwärts zu gehen. Aber eine Bitte hätte ich. Ich habe Bibeln, wo ich auf der ersten Seite nur das Dreieck drauf gemalt habe. Es gibt ein paar Mittel. Manchmal muss ich Tippex nehmen, aber ich sage bloß, das Dreieck ist so absolut falsch, wie Fälscher es nicht sein könnte. Also Gott ist kein Dreieck. Sondern Gott ist genau so, wie es in dem Buch geschrieben steht. Und ich habe den Gedanken verstanden. Wenn ich eine Formel brauche, um Gott zu offenbaren, dann stimmt was nicht. Dann hat Gott einen Fehler gemacht, dann ist das Buch nicht perfekt. Aber wenn die Bibel perfekt ist, dann muss reichen, was hier geschrieben steht. Dann muss ich nur suchen, was über Gott geschrieben steht. Das muss ich nur runterlesen und die Leute sagen, das lernt.
Wenn der Herr Jesus im Alten Testament, die eigentlich immer eher die Person, die
vorangestellt wird, ja. Mache ich dann einen Fehler, wenn ich in der Kinderstunde immer von Gott berichte im Alten Testament, oder müsste ich da eigentlich von Herrn Jesus berichten?
Nö.
Ist das schon okay? Du kannst ja bloß deine Kinder sagen, wisst ihr, und Gott hat mir ja nicht sehen können, der war so heilig und so im Licht, das ist jetzt noch. Und wenn ein Mensch ihn gesehen hätte, wäre er tot umgefallen. Aus dem Grund immer, wenn Gott im Alten Testament sich offenbart, jetzt muss ich immer sagen, offenbart, ist der Sohn.
Wenn man trennt ja eigentlich, also in der Kinderschule zumindest trennt man eigentlich ganz krass Altes Testament Gott, Neues Testament Herr Jesus.
Ja gut, das ist falsch.
Ja, aber das wäre ja dann eigentlich falsch.
Das ist falsch, ja. So, man muss immer sagen, Gott offenbart sich durch Jesus. Was ist ein Geheimnis letztendlich? Was, wenn du jetzt die Bibel aufschlägst und liest Gott, dann weißt du halt, wer es ist. Sag schon mal.
Das kannst du am Abend nicht sagen.
Ja, aber wenn du ein bisschen tiefer liest, stellst du plötzlich fest, da ist ein Unterschied. Zum Beispiel, wo ich mal gemerkt habe, ich habe ja früher alte Elberfelder gelesen, dass es zwei Jehovas gibt, dann habe ich eine Freude gehabt. Dann habe ich gesagt, wenn jetzt die zwei Jehovas kommen, dann zeige ich ihnen, dass es zwei Jehovas gibt, dann habe ich sie. Dann sage ich, guck, es hat zwei. Es gibt zwei Jehovas.
Kann man mal zusammen machen, die Kinder von 3 bis 5 Jahren. Kinder von 3 bis 5 Jahren.
Ja, das ist richtig. Ja, das ist richtig.
Wenn die kleine Frau stimmt. Und fertig, aber der Unterschied ist für die Kinder in Verforderung. Ja. Lass die Kinder Kinder sein.
Das sind die ganz kleinen. Ja, da kannst du. Also, die Altäre, die größere denkt, wenn man 13, 14-Jährige kannst du das erklären, aber die kleine. Das ist aber auch eine Frage, was ist die Gläubige, generell auch gemeindemäßig? Frommer Andreas, also ich kriege manchmal einen Ruf, Bruder Kaufmann, stimmt es, dass Sie die Dreieinigkeit leugnen? Das sei längst. Ich leugne nicht die Dreieinigkeit. Ich sage bloß, ich benutze den Ausdruck nicht. Ich erkläre Ihnen jetzt einfach, was biblisch ist. Ich habe noch nie erlebt, dass da jemand nicht Ja gesagt hat. Ich habe das dann wie immer kleinen Kind erklärt, wie es biblisch ist. Und das sagen alle, wenn sie die Bibel einigermaßen kennen, ja, eigentlich haben sie recht, es ist eigentlich so. Eigentlich ist richtig, so sagt Bibel. Also, das lernt doch, oder? Wir wollen eine Formel haben, theologische. Warum seid ihr nicht zufrieden, was Gott sagt? Und dann bringen wir auch keine Theologen mehr. Genau das ist nämlich, die brauchen wir nämlich nicht. Kennt die Bibel nämlich nicht.
Ich weiß nicht, du stufst an Jesus aus.
Klar.
Ich weiß nicht, ich bin nicht, woran man ja schon mal Jesus.
Ja, aber das
kommt aber erst.
Ich meine, ich war so da, ja. Also ich habe jetzt auch kein
Gesetz dieser dabei,
aber
nee,
ich
Klar.
Ich kann jetzt nicht hingehen und was man sieht,
ist
8,
9,
wenn
jemand die Lehre für mich. Ich muss biblische Geschichte erklären und einfach zeigen. Weißt du, das Ding ist relativ einfach von der Sache her. Es ist einfach so, wenn du 1. Mose nimmst, dann ist eigentlich schon alles. 1. Mose 1 heißt, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe. Also Finsternis, das heißt, da ist schon Sünde da. Das ist das Bild. Und, heißt, und der Geist Gottes schwebt über dem Wasser. Sobald Gottes Geist beginnt zu brüten, jetzt muss ich nur mal gucken, was passiert. In dem Moment, wie der Heilige Geist wird, heißt es, und Gott sprach. Johannes 1,1. Im Anfang war das Wort. Wenn Gott spricht, ist ein Wort da. Das ist ein Bild, was hier ist. Wenn Gott spricht, dann muss das Wort da sein. Dann muss Jesus da sein. Was passiert, wenn Jesus auftaucht? In dem Moment, wie Gott spricht und Jesus erscheint, was passiert? Es werde Licht. Dann wird es Licht. Er ist das Licht der Welt. Das ist schon perfekt. In der Schöpfung hast du auch Jesus.
Ja. Heißt ja, und das Wort war Fleisch.
Ganz genau. Und wohnt die unter uns. Und dieses Wort, das hier schon auf der ersten Seite der Bibel ist, das ist nachher der Herr Jesus. Nur der Unterschied ist der, er hat seine göttliche Gestalt, diese Lichtgestalt, musste er niederlegen, als er aus der Lichtswelt des Vaters kommt, weil zu schwer alle tot sind. Also Gott musste eine Brücke schaffen zwischen Gott und Mensch und dazu musste sein Sohn seine Gestalt verändern, dass er überhaupt mit uns Kontakt aufnehmen könnte.
Ich meine, man muss das eigentlich auch nicht biblisch recht einfach und logisch. Von daher, keiner hat Gott je gesehen.
Keiner.
Das ist man einfach so, das stimmt, das ist eindeutig, ist so. Ja. Also, wenn Gott keiner gesehen hat, dann kann es unser Herr Jesus Christus sein.
So ist es.
Aber im Alten Testament wirst du immer wieder kennen, das war eine Stille eingefallen aus dem Zacharia, wo es heißt, der Herr der Heerscharen hat mich gesandt. Da siehst du auch nur die Vater- und Sohn-Beziehung praktisch, weil er auch dort selber sagt, der Vater hat ihn gesandt. Ja, also du wirst, wenn du das mal aus dem Blickwinkel liest, dann wird viele Sachen klar aus der Bibel raus, dass das nur immer der Herr Jesus sein kann, der nämlich immer vom Vater gesendet wird. Ja.
Das
heißt,
das, was Mose gesehen hat, war nicht Gott.
Das war Jesus. Ja. Das war Jesus, das siehst du.
Das
war
mir nämlich nie klar, auf der Eulenseite heißt, den Vater hat niemand gesehen, auf der anderen Seite schwätzt Mose ständig mit dem Herrn.
Ja, er schwätzt mit Jesus.
Ja, aber es war mir nie klar, ich habe stimmt.
Herr Strom sagt doch, es war ja provozierend. Ehe Abraham ward, bin ich. Und dann sagt die Mutter, du hast Abraham getroffen. Verstehst du, die irgendwo hat sich sogar begriffen, um was er sagen will. Er sagt, ich war schon beim Abraham. Weißt du, die Stelle, die Johannes 1,18 heißt, niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, hat uns Aufschluss über ihn gegeben. Da ist alles. Nie hat jemand Gott gesehen. Das Einzige, der bei ihm war, war der Sohn, der im Schoß des Vaters war und dann kam. Und alles, was du von Gott weißt, ist Bibel und das, was Jesus geoffenbart hat.
Das ist das Beispiel so einfach.
Hey.
Ja, oder? Ja, das ist einfach so. Du musst einfach, wenn du wirklich so sagen, das ist einfach so.
So süß, die ist auch
ja. Wenn du das weißt, dann legst du die Bibel wieder und nochmal an die ganze Lobbygling. Das ist einfach so. Und so musst du akzeptieren. Weil das, was ich gerade vorhin gesagt habe, sonst müssen wir zurück anzweifeln und sagen, Gott könnte dich nicht ausdrücken.
Aber
das ist dein offenbares Wort. Ja. Also musst du so nicht wissen, was da steht.
Aber jetzt sage ich mal was hart. Für unser Gespräch heute, wer mir in der Reformationszeit war, schon eben Scheiterhaufen gelandet. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Das war mir zu locker verhandelt. In der Reformationszeit zum Beispiel, manche Leute, die das ähnlich gelehrt haben, hat es eigentlich auch Irrlehrer dabei gehabt, das muss man auch ganz klar sagen. Aber in der Reformationszeit konntest du solche Fragen nicht stellen. Entweder haben sie sich ersäuft oder haben sie sich verbrannt. Also das muss man einfach mal sehen. Mir hat es halt schön. Wir können von der Bibel her sagen, so steht es geschrieben und können studieren und sagen, was stimmt denn jetzt eigentlich? Das konntest du früher nicht. Und da kommt auch das her, dass sich diese theologische Formel so zementiert haben. Die haben sie nicht zementiert, weil es die Wahrheit ist, sondern ich so gesagt, dass zum Beispiel ein Arzt gesagt, der hat Michael Servet geheißen. Der ging allerdings zu weit. Der hat versucht, dieses Geheimnis auch zu fassen, ging aber einen Schritt zu weit. Und da ist einfach Folgendes passiert. In dem Moment, wie der Calvin den erwischt hat, hat er bei lebendigem Leib verbrennen lassen. Und da hast du irgendwas, hast du nur gesagt, ja, die Bibel steht da aber anders, bist verbrannt worden. Oder haben wir dich geköpft, also du hast keine Chance gehabt. Nur ein Beispiel, das war, glaube ich, die Schwester oder das Bäsli von Philipp, dem Katholischen, diesem furchtbaren katholischen Herrscher. Und die haben sie gefangen in der Inquisition, die war ein Gotteskind, die war gerettet, war bekehrt. Und dann hat sie zu ihr gesagt, letztendlich, du bist ja Ketzerin. Dann sagt sie, nee, ich dien bloß Jesus. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dann schreien die Mönche wie die Furie um die Frau rum und schreien, nein, das ist verlogen, Maria hat das gesagt. Das ist mir vorstellen. Wenn die Bibel hast, muss ich sagen, wo ist das Problem? Warum hat man jahrhundertelang verboten, Jahrtausende, also praktisch über 1000 Jahre die Bibel zu lesen? Das ist mir vollkommen klar. Sobald du sie gelesen hast, hast du gucken können, was stimmt. Und eigentlich im Luther sei Trumpf war, das war eigentlich gar nicht der Luther, sondern es hat schon vorher Bibel gegeben, sondern die Revolution war lediglich, dass als Luther seine Bibel übersetzt hat, gleichzeitig die Buchdruckerkunst von Gutenberg kam und durch das haben wir die Bibel plötzlich billig drucken können und sie haben sie alle lesen können. Das war eigentlich der Witz, dass die Bibel zum erschwinglichen Preis jedermann auf Deutsch hat lesen können. Und in dem Moment hat natürlich die Leute geguckt, was drin steht. Da fiel natürlich das Kartenhaus zusammen. Gell? Das ist aber heute genauso.
Von meinem Schwager, der Großvater, der war Pfarrer, der hat gesehen, dass dein Sohn die Bibel liest. Tu nicht das. Das ist Sünde, du sollst in der Bibel
Das ist brutal, wenn man sich das überlegt. Weißt du, wenn du jetzt aber die Bibel einmal ganz nüchtern liest, dann ist alles einfach, oder? Die Sache zwischen Vater und Sohn ist ganz einfach. Also das ist eindeutig, wenn du gefragt hast, was ist Hierarchie? Du musst nur die paar Stellen lesen, das ist eindeutig. Es gibt überhaupt keine Frage. Und das Gleiche ist mit der Rettung. Du siehst es so einfach, wie eine Rettung geht. Jesus durch sein Blut und sobald es jemand annimmt, geschieht die Vergebung, geschieht Wiedergeburt. Das ist so einfach alles. Weißt du, das ist kein Platz für Sakramentalismus. Bloß, du musst dich halt das Wort binden. Das ist das Problem. Und was dann liest, wenn du lange Zeit dich in gläubigen Kreisen aufgehalten hast, hast du die Bibel nicht von Grund auf studiert, dann hast du den Kopf voll mit theologischen Formeln. Und man muss sie rauswerfen, alle.
Wie heißt zum Beispiel der Taufe viel wörtlich? Tauchen Sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. In der Skopje-Bibel steht in der Anmerkung, taufen sie auf den Namen des Vaters, mittels des Sohnes, durch den Heiligen Geist.
Nee.
Ist das falsch?
Ich weiß nicht.
Ja, so steht es aber drin.
Ich sage mal so, ich schließe es nicht aus. Das sind dann Konstrukte. Nein, warte, ich gucke mal. Also, Matthäus 28. Also Baptistuntis, das heißt sie taufen, das ist eine Partizipkonstruktion, taufen, eis to onoma, hinein in den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, wörtlich. Allerdings ist es eine Steigerungsform, also ich den nicht umschließe, dass man es so übersetzen kann, wie das Koffein macht, den nicht umschließe. Aber die Stelle spielt keine Rolle für die Gesamtlehre der Bibel. Die spielt keine Rolle.
Das spricht auch in der Dreieinigkeit.
Die Stelle, die Jesaja 62, Vers 16,
ja,
ist mir auch noch in meinem Land. Du bist unser Vater, ja, unser Erlöser.
Ja.
Jesus ist der Vater, Erlöser.
Das ist die Offenbarung des Vaters. Jesaja 9 steht auch. Ewig Vater. Ja, ja. Weißt du, wenn die Bibel, du musst dir das einmal vorstellen, die Bibel sagt, wenn du Jesus siehst, siehst du den Vater und darum darf er auch in Jesaja 9, Vers 5 ewig Vater heißen. Es heißt aber jetzt nicht, dass Jesus der Vater ist, sondern wenn du Jesus siehst, siehst du den Vater. Wesensmäßig ist es aber so, er ist mit dem Vater zwar wesensgleich, aber der Vater ist in seinem unzugänglichen Licht geblieben, unsichtbar, absolute Heiligkeit, letzte Instanz, und der Sohn legt diese Gestalt nieder und wird Mensch, das ist der Unterschied. Also ich muss euch sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht. Wo ich das erkannt habe, das war Befreiung. Ich musste nicht dauernd mein Hirn praktisch zusammen zurechtbiegen und dann nur so Konstruktionen brauchen. Plötzlich habe ich gesagt, wenn jetzt auch Bibel lese, ist alles genauso, wie ich denke. Es passt, das war im Hirnisch mit der Bibel überall. Weil die Bibel ist nicht unlogisch. Man sagt immer, die Bibel ist unlogisch. Die ist nicht unlogisch. Die ist absolut logisch. Also von daher... Und das Problem ist, dann kommen die Extreme, die es nicht versteht, und sagen, ja, dann hat ja Zeuge Jehovas recht. Wir sagen, nee, die Zeuge Jehovas hat absolut nicht recht, die versteht gar nichts. Aber jetzt muss man halt erst einmal sagen, die Zeuge Jehovas hat nicht recht und die Katholiker hat nicht recht, beide haben nicht recht. Und die Theologen hat auch nicht recht, sondern recht hat die Bibel und die sagt es gerade anders. Die Bibel sagt nämlich letztendlich, es ist vom Vater durch den Sohn vermittels des Geistes. Ich habe mir so gemerkt, ich habe gesagt, es ist kein Dreieck, sondern es ist eine Leiter. Und im obersten Sprosse der Leiter steht der Vater, der Sohn sendet und durch den Geist geht. Und über den Geist, durch den Sohn, geht es wieder zum Vater auf. Das ist eine Leiter. Das Wesen ist gleich, aber das Leiter ist, aber das Wesen ist gleich, aber die hierarchische Leiter, so wie man es einfach sieht.
Jetzt weiß ich nicht, gleich als Peter auch der Farbe mit auf den Markt können.
Ganz genau.
Schau da euch an, genau.
Und trotzdem ist der Vater letzten Instanz. Weißt du, das muss ich auch so sehen. Der Vater hat die Lichtswelt nie verlassen, nie. Aber der Sohn hat sie verlassen.
Er muss ja die letzte Instanz sein, weil er ihm das Weiße gegeben hat. Auch wieder. Wenn man sich das mal einfach logisch vorstellt, das ist ja gar nicht der Fall. Er hat ihm das Weiße gegeben, weil er aus ihm heraus praktisch gedrückt und geboren ist. Wir das machen, wissen wir nicht, Geheimnis.
Das ist auch ein Geheimnis.
Geheimnis. Aber das kann gar nicht anders sein. Das könnte nur so sein, dass der Vater ihm das Weiße gegeben hat. Also, sonst finde ich, hätte Gott ja nie offenbaren können.
Weißt du, jetzt verstehst du auch, warum das so wichtig ist, wenn es heißt, der Eingeborene, da steht wörtlich der einzige Zeugte. Das heißt, das muss man einfach sehen. Jesus ist der einzige aus Gott Geborene. Das heißt, Gott hat nur einen Sohn, nämlich Jesus. Und das, einmal steht da Monogenes, also der Prototyp. Das heißt, es gibt, das muss man einfach sehen, ist einzigartig. Einmal im Alten Testament heißt, kennst du Gott und weißt du, wie sein Sohn heißt? Das heißt, da blitzt mal auf, da sagt, da weißt du, dass er einen Sohn hat, wie heißt er denn? Gell, der Murksch, gell, die haben geahnt, gell, aber ich wusste, gell. Ja. Weißt du, dann kommen solche Lehre, ich möchte auch mal was dazu sagen, das ist einfach auch wichtig von der Lehre her. Dann heißt die Lehre, Elohim steht im Alten Testament in der Mehrzahl, damit siehst du, was Vater, Sohn und Heiliger Geist mit gemeint ist. Das kannst du nur jemand erzählen, der keine Ahnung hat. Elohim ist das Wort, das in anderem Zusammenhang für Götzen in der Mehrzahl benutzt wird. Schon Mehrzahlwort für Gott.
Problematisch wird es halt auch, wenn ich anfange, die ganze Bibelstelle, zum Beispiel so Hebräer und so, gezeugt und geboren, bezieht sich eigentlich nur auf die Fleischwerdung. Und das ist eigentlich falsch, das ist auch nicht richtig. Weil im Hebräer steht da drin, dass er praktisch seinen Sohn, seinen einziggeborenen Sohn wieder in die Welt
gesandt hat.
Gesandt oder eingeführt hat, so steht es da. Und wenn man die Stelle zum Beispiel alle wieder auf die Fleischwerdung bezieht, dann wird schon wieder Zerrbild nach. Und der Vater bezeugt in dem Fall selber, dass es sein Sohn ist, den er gezeugt hat.
Und das muss man auch ganz klar sagen, wäre der Herr Jesus nicht wesensgleich mit dem Vater, von der Gottheit her, dann dürfte man nicht zu ihm beten. Dann kommen wieder die Theologen und sagen, weißt du, mit der Ein-Gott-Lehre, dann muss ich sagen, Entschuldigung, ich verstehe es auch nicht, aber es ist halt so. Es ist so. Ich schreibe auch Offenbarung. Wir werden in der Ewigkeit staunen, wie das ist. Nämlich in der Ewigkeit werden wir es sehen. Bloß wie man das sieht, da muss ich viele enttäuschen. Du hast dann keine Augen aus Fleisch und Blut. Wie du das denn wahrnimmst und siehst, keine Ahnung. Besser. War schon.
Das war die richtige Antwort.
War gut.
War gut.
Ja, aber ihr versteht, die Fragen sind wichtig. Gell, bloß, es ist gefährlich, gell? Also wenn du heute, ich sag's mal hart, hast du es geschaut? Schau schön aus, ich bin noch geschickt.
Ich bin sowieso
alles. Das kannst du ruhig drauf lassen, das schaut gar nicht. Du kannst drauf lassen, schau nichts. Aber das Geschichte, die ich jetzt erzählen will, das fällt Name, da musst du jetzt schön stoppen. Im Namen Jesu, was ich im Namen Jesu bringe, das ist das, was der Vater will.
Und wenn es die Rede ist vom Heiligen Geist, vom Tröster, er wird nehmen von meinem Mund wird euch reden.
Und wird mich verklären, sagt er. Er wird immer Jesus verherrlichen.
Das fällt gerade an der Stelle, und zwar, wir werden geliebt mit der gleichen Liebe, wie er mich liebt, wie er der Sohn liebt. Also da. In jeder Beziehung ist es drin.
Ja. Aber was ganz wichtig ist, es geht immer, immer. Es gibt keine Stelle, die anders ist. Vom Vater über den Sohn vermittelt des Heiligen Geistes. Im Geist, durch den Sohn, zum Vater. Es gibt keinen anderen Weg in der Bibel. Es gibt nirgends den Weg. Vater, Sohn, Heiliger Geist, gleiche Ebene. Sobald es nämlich gleiche Ebene ist, komme ich nämlich zum Vater. Was brauche ich in Mittler? Und wer kam? Maria. Ist brutal. Müssen mal Kirchengeschichte lesen. Es ist brutal, wenn du das einmal siehst, wie das kam. Bösartigst, anders kann es nicht nennen.
Dann verstehst du auch eins besser durch ihn, von ihm und zu ihm, wie nicht alles entstanden.
Klar.
Auch dann verstehst du besser verstehen. Wenn du es mal drüber nachdenkst, wird das auch
noch
klarer. Das kann nicht anders sein.
Weißt du, du musst mir wissen, wenn man sagt, ja, aber das ist doch die orthodoxe Lehre, muss auch von wegen orthodox, das ist katholisch. Und zwar, du musst wissen, wenn du zum Beispiel sagst, nur Vater, Sohn und Heiliger Geist zusammen sind Gott, damit das ist ein Schlag in 1. Korinther 8, Vers 6, weil dort steht, du musst sagen, das Bibel, da kann ich es rausschneiden, weil das können wir verbauen. Da steht ganz klar wörtlich, so haben wir doch nur einen Gott, den Vater, von welchem alle Dinge sind und wir für ihn. Und einen Herrn Jesus Christus, durch welchen alle Dinge sind und wir durch ihn. Das sagt die Bibel ganz klar. Wir haben einen Gott, der Vater, dass sein Sohn vollkommen von der Gottheit wesensgleich mit ihm ist. Das ist ein Geheimnis. Aber die Bibel sagt, der Vater allein ist absolut Gott.
Von dem alles ist, der Sohn alles ist.
So ist es. Ja, genau, er hat es durch den Sohn getan. Wenn du das einmal begriffst, nämlich in dem Moment, die Lehre schneidet nämlich letztendlich Gott in drei Teile auseinander und geht hin und macht praktisch etwas und raubt dem Vater die Gottheit. Das haben die wenigsten erkannt. Man hat immer gesagt, damit stütze ich die Gottheit Jesu, und das ist nicht wahr, sondern ich raube dem Vater sogar ein Stück Gottheit. Die Gottheit Jesu ist überhaupt kein Problem. In dem Moment, wie er mit dem Vater wesensgleich aus dem Vater geboren ist, ist er absolut im Vollsinn Gott wie der Vater. Das ist überhaupt keine Frage. Und genauso lehrt die Bibel, gell? Und Aber wenn du mal siehst, wie es letztendlich von der Gesamtoffenbarung her geht, auch Jesus, wie er das sagt, wenn er betet, zum Beispiel Johannes 17, er sagt hier, das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ja, was heißt das? Gibt es da nur einen Zweifel? Du, dich, den allein wahren Gott. Wie kann ich jetzt behaupten, dass der Vater nur zum Drittel Gott ist? Brutal.
Da kommt auch ein Gegenspruch wieder, gell? Dass man dann zwei Götter hätte.
Nein, haben wir nicht.
Ja, aber das kommt jetzt nicht auch wieder.
Das begreifen die
nicht. Also die Gottheit im Gelber hat, das ist nämlich immer das. Das verkauft verstehen manche auch nicht. Wenn man ja zwei Götter hätte.
Nein. Aber das ist eine Entscheidung. Du musst eine Entscheidung fällen, ob du theologisch denkst oder biblisch. Und jetzt muss man auch sagen, die Theologen haben immer die Leier verfolgt in dem Sinn. Nur einfach sagen, in der Reformationszeit hätte ich das nicht ungestraft gesagt. Halt. Also wenn ich trage sei. Und nochmal ein paar hier drin. Halt. Hey, das ist brutal, wenn du es überlegst.
Aber das Problem ist bei vielen, die das einfach noch nicht so verstanden haben. Das ist bei vielen so.
Nee, aber zu dem ist Bibelstunde auch da. Bibelstunde ist nicht bloß für Erweckung, für Erbauung, sondern Bibelstunde ist auch solche Lehrfragen anzugehen. Einfach, und ich denke einfach, vielleicht müssen wir verstärkt auch diese Frage angehen.
Wie der Fürstenbaum damals war, der hat gesagt, man darf nur Gott anbeten, nicht Jesus.
Ja, gut, ja, ich weiß, aber das ist ja auch, ist auch genauso falsch, gell? Über den Wassern. Also es ist ja so, über den Wasser und über der Finsternis. Und dann brütet der Heilige Geist. Und in dem Moment heißt es, wie Gott die Finsternis hergeht, Gott sprach. Und dann kommt das Wort, dann kommt Jesus. Und in dem Moment, wie Gott sprach, heißt sofort, es werde Licht. Nämlich in dem Moment, wie Gott spricht, der Vater, kommt der Sohn, seine einzige Offenbarung. Und in dem Moment, wie der Sohn kommt, wird das Licht, weil das Licht dieser Welt ist. Also das ist letztendlich, es gibt bloß, also sagen wir, ich verstehe das Geheimnis auch. Sagen wir, bis zu einem gewissen Grad. In der Tiefe verstehe ich es auch nicht. Zum Beispiel, mir ist es vollkommen klar, wenn der Herr Jesus seine göttliche Gestalt niedergelegt hat, sein Wesen hat er behalten. Darum kommt er auf den Berg der Verklärung das rauskommen lassen, weil das Wesen da war. Und darum hat er gesagt, ich bin das Licht dieser Welt. Wäre aber uneingeschränkt auch in Lichtsgestalt gekommen, muss ich nochmal sagen, der hätte er nicht erlösen können, weil alle tot umgefallen. Alle. Alle. Selbst wenn er als Mensch in der Lichtsgestalt gekommen wäre, alle umgefallen. Alle tot. Können wir das einmal begreifen? Jetzt ist ja auch der Zorn des Vaters. Dann merkst du auch, dass du mit Gott außer Jesus niemals überhaupt die Chance hast, dass du mit ihm versöhnt wirst. Es gibt keine Hintertür. Sondern das Ding ist so brutal, wenn ein Mensch Jesus nicht findet, dann hat er geht verloren, und zwar aus dem Grund, weil du nur über Jesus die Heiligkeit Gottes letztendlich wieder ertragen kannst, wenn du wieder geboren bist. Es gibt keine Hintertür. Da sagt mir immer, Gott ist barmherzig und wird. Und wir sagen, das ist ein menschlicher Gedanke, aber etwas ist klar, ohne Jesus gibt es nicht einmal der Hauch einer Chance, sich im lebendigen Gott in diese Lichtwelt zu nähern. Und da kann man gar nicht in den Himmel. Das geht gar nicht, weil man nämlich, man würde sofort kaputt gehen.
Deswegen heißt er, ich bin nur weg.
Ja, es gibt. Kommt, Vater, so ist, ja.
Das ist doch auch kein schöner Verlierter, als zum Beispiel Heiliger Geist schon beten.
Völlig falsch. Völlig falsch. Ja, ist völlig falsch. Der Heilige Geist wird nirgends angebetet, er wird nirgends angeredet. Nee, sondern der Heilige Geist wirkt in der Herzen, dass Jesus verklärt wird und der Sohn und der Vater angebetet werden. Ich weiß nicht, könnt ihr euch noch erinnern, wer war dabei in Bern, wo der Paisley war, dieser alte Prediger, der so schwierig war. Der ist ja oft draußen gestanden und hat geschrien, mit einer Stimme wie, der hat immer einen Lautsprecher mehr gebraucht, hat sie mir den Lautsprecher abgeschaltet und hat gesagt, ich brauche keinen Lautsprecher. Und da hast du auch nichts gemerkt, dass der Lautsprecher weg war. Der hat ja geschrien, Heiliger Geist, komm über mich. Gell? Und dann ging es mir kalte Buckel runter. Das ist halt weit biblisch. Weißt du, und ich denke halt, in der Endzeit wird es so sein, da kommt so eine Vermischung von religiösem Katholizismus, da kommt alles so ein Durcheinander, dass du am Schluss, Wenn du dort biblisch lernst zu denken, dann wird alles durcheinander. Weißt du, dann kommen die Hindus und sagen, wir haben auch Offenbarungen. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, die Mohammedaner reden auch in Zunge, zum Beispiel. Wenn du das einmal begriffst, dass auch die in Zunge redet. Die Hindus reden in Zunge. Die haben alle Zunge reden. Und auf dieser Mystik werden die sich alle einigen, über die gesamte Weltreligion werden sich einigen. Und dann wird es nämlich darum gehen, ist Jesus der einzige Weg zu Gott? Ist er die einzige Offenbarung? Was passiert mit jemandem, der Jesus nicht findet?